Aus meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Starting Grid. Die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Keep racing
auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de, präsentiert von formel1.de, de.motorsport.com und motorsporttotal.com. Mein Name ist Kevin Scheuren, der große Preis von Brasilien, 71 Runden, pures Entertainment, kann man glaube ich nicht anders sagen, auf einer Traditionsstrecke, die einfach im Kalender bleiben muss. Also was wir auch immer an zweifelhaften Kommentaren zu bieten hatten rund um Brasilien, haben sich mal wieder erübrigt. Lewis Hamilton sichert Mercedes den 5. Konstrukteursweltmeistertitel in Folge. Für ihn ist es der 50. Sieg in der Turbo-Hybrid-Ära. Übrigens, das nächste Rennen in Abu Dhabi ist das 100. Rennen in der Turbo-Hybrid-Ära. Also er hat dann fast die Hälfte aller Rennen in der Turbo-Hybrid-Ära gewonnen. Was für eine Statistik. Max Verstappen und Esteban Ocon im Infight, im wahrsten Sinne des Wortes. Sebastian Vettel, ein enttäuschendes Rennen für Ferrari und viele weitere Themen, die wir besprechen werden. Das mache ich natürlich nicht allein. Ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite Ole Waschkau. Hallo Ole.
Aloha.
Und der Chefredakteur der drei eben genannten Portale ist auch an Bord. Christian Immervoll. Hallo Christian.
Ja, hallo Kevin. Hallo Ole.
Zwei iTunes-Rezensionen haben wir reinbekommen, die möchte ich ganz zu Beginn vorlesen. Zwei 5-Sterne-Rezensionen, eine richtet sich an dich, Christian, von M12282. An euch alle, Sonderapplaus an Christian Nimmervoll fürs Mikrofon und Stillsitzen. Er gibt viel Applaus.
Danke, danke. Dann könnte man vielleicht jetzt noch eine Crowdfunding-Aktion starten, irgendwie für einen Abzug in meinem Büro, weil dann kann ich hier auch wieder rauchen dabei.
Ja, wenn ihr wollt, macht das mal. Und Makrotech hat eine wunderbare 5-Sterne-Rezension geschrieben. Ich bin seit nunmehr 36 Jahren Formel-1-Bewunderer, versuche jedes Rennen zu gucken und informiere mich regelmäßig auf formel1.de. An dieser Stelle auch ein großes Kompliment an Christian Nimmervoll für seine tollen Berichte. Was mir bis jetzt leider immer noch fehlte, sind Freunde oder Leidensgenossen, mit denen ich mich über die Formel 1 unterhalten kann. Alle meine Freunde nicken immer nur, wenn ich mich über die Formel 1 unterhalten will und schwenken dann in passender Sekunde zum Fußball um. Meine Töchter, 6 und 9 Jahre alt, haben mittlerweile so viel Mitleid mit mir, dass sie sich die Mühe geben und nur für mich alle Formel 1 Fahrer auswendig lernen, damit sie verstehen, worüber ich die ganze Zeit rede und ich mich nicht ganz so allein fühle. Vor ein paar Wochen habe ich dann eure Sendung gefunden und fühle mich endlich nicht mehr so allein mit meiner Leidenschaft. Das ist so, als wenn man plötzlich einen neuen Heimatplaneten entdeckt. Ihr seid echt unterhaltsam, die Analysen sind immer spannend, ihr gebt euch Mühe, nicht parteiisch zu sein und objektiv zu berichten. Darum würde ich fast schon dazu plädieren, euch für den deutschsprachigen F1-TV-Kommentar zu nominieren. Ihr seid einfach zeitgemäß mit eurer Sendung und eurer Art zu moderieren. Also so eine geniale Rezension habe ich noch nie gelesen. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Nee, ich auch nicht. Man muss natürlich sagen, gut, Nico Rosberg fährt nicht mehr. Davor war natürlich Kevin sehr parteiisch. Ja. Rosberg-Fanboy. Also das haben wir dann abgestellt. Ne? Ja. Nur dafür nicht als Info. Ihr könnt, wir haben ja den Hashtag Großsucher für F1TV, ne? Aber wir halten uns natürlich nicht zurück. Also vielleicht könnt ihr da mal ein bisschen intervenieren. Oh, ich mach's gerne.
Das Problem ist natürlich, Ole, du kannst es nicht machen. Also zumindest nicht, wenn alle Sessions live übertragen werden, weil du bist ja kein Hardcore-Fan.
Hast du natürlich vollkommen recht, ja. Aber du auch nicht, weil du musst ja die ganze Zeit rauchen und dann ich glaube, bei der Formel 1 ist Rauchverbot.
Oh.
Von daher, oder strippst dich, ja gut, vielleicht könntest du dann Arriva Bene interviewen, wenn er nächstes Jahr noch da ist. Dann macht ihr so ein Rauchinterview oder so mal.
Genau, vielleicht eine kleine Anekdote mal eingestreut zum Warmwerden. Ja. Einige von euch kennen mit Sicherheit noch das Format Ein Drink mit Eddie Irvine, das wir bis letztes Jahr gemacht haben. Das hätte ursprünglich heißen sollen Eine Zigarette mit Eddie Irvine. Oder auf Eine Zigarette mit Eddie Irvine. Angelehnt an die Zigarette mit Helmut Schmidt in der Zeit. Also nicht, dass wir das gleiche Niveau erreicht hätten, jemals. Aber die Inspiration kam tatsächlich daher.
Mit Maurizio Arruabene kann man dann eine Schachtel mit Maurizio machen.
In 5 Minuten.
In 5 Minuten, damit sie brauchen.
Nee, eine Schachtel, das kannst du mit Jan Ulrich machen.
Oh. Ach ja, Samba der Emotionen, so heißt die Ausgabe heute. Und statt auf die einzelnen Teams und Fahrer einzugehen, gehen wir heute mal auf Emotionen ein und beginnen mit einer Emotion, die, glaube ich, ja für den größten Wirbelwind in der Formel 1 der letzten Zeit gesorgt hat, und zwar der Emotion Wut. Und wir kommen direkt zu Max Verstappen und Esteban Ocon. Lieber Christian, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat, das ist deine wunderbare Kolumne auf formel1.de, und die kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Gerade das Thema Max Verstappen und der Name Verstappen, Brasilien, Unfälle als Überrundeter mit dem Führenden und so weiter und so fort, das kennt man ja, ne? Brasilien 2001 ist das Stichwort, sehr, sehr empfehlenswerte Kolumne, sehr lesenswert. Und in unserer Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe, da mache ich ja immer den Thread auf zur Sendung, oder ich versuche immer dran zu denken. Und Ole musste schon nach 9 Fragen fragen, sozusagen, weil sich wirklich alle, glaube ich, über Max Verstappen entweder aufgeregt haben oder eben nicht aufgeregt haben, ihn verteidigt haben, die Schuld zugeschoben haben, wem auch immer, ja, aber meistens tatsächlich Esteban Ocon, und drastische Strafen gefordert haben. Ja, und dann gab es diese legendäre Szene, finde ich schon jetzt, wie Max Verstappen in den Weight Room sozusagen geht, der FIA, und Esteban Ocon zweimal eben leicht schubst und dann von der Waage schubst. Und Esteban Ocon, ich weiß nicht, wen er ruft. Ich glaube immer noch seine Eltern. Ich glaube immer noch, dass er seine Eltern gerufen hat, damit sie ihm zur Hilfe eilen, weil so richtig verteidigt hat er sich da ja nicht. Es sah eigentlich ein bisschen lächerlich aus, was Esteban Ocon da gemacht hat, sagen wir mal ehrlich. Max Verstappens Wut, natürlich irgendwo verständlich, aber ich möchte tatsächlich direkt mal die Verteidigungskeule für Esteban Ocon ein Stück weit schwingen. Und zwar bin ich der Meinung, dass es mindestens Teilschuld ist, die da Max Verstappen auch trifft. Ein Führender muss die Kurve, wenn ein anderes Auto rechts neben ihm ist, nicht so eng fahren. Dieser Unfall wäre definitiv von Max Verstappen vermeidbar gewesen, Christian. Diese ganze Situation aus deinen Augen, bitte.
Ja, ich gebe dir nicht ganz Unrecht, was deine Einschätzung angeht. Wäre vermeidbar gewesen aus Verstappens Sicht, nur, ich glaube, als Führender im Grand Prix rechnest du nicht damit, dass du da plötzlich von einem Überrundeten attackiert wirst. Also ganz genau ist er auf die Situation leider auch gar nicht eingegangen, aber für mich ist das eine absolut naheliegende Überlegung, wie er das gesehen haben muss. Ich glaube, der war einfach perplex. Also wäre das jetzt der Zweitplatzierte des Rennens gewesen, in dem Fall Lewis Hamilton, dann hätte er das auf dem Schirm gehabt. Aber ich glaube nicht, dass er auf dem Schirm gehabt hat, dass der von Ocon von hinten tatsächlich attackiert wird. Und dann noch dazu auf diese doch relativ aggressive Art und Weise. Also wenn man, es wurde ja ein paar Mal angesprochen, das Thema auch in einer wunderbaren Szene, wie ich finde, die man im Podium Room hören konnte, wo auf Instagram, auf dem offiziellen Account der Formel 1, kann man sich das auch nochmal anhören, wo sich Lewis Hamilton mit Max Verstappen unterhält im Podium Room und sagt ihm genau die Argumentation, die du gerade gebracht hast, Kevin, so ungefähr, man darf sich ja natürlich zurückrunden, und mein Gott, Max, eigentlich hattest du viel mehr zu verlieren. Und Lewis Hamilton sagt das so, wie soll ich sagen, als würde er einen väterlichen Ratschlag geben. Ja. Fand ich echt toll. Ich sehe es ein bisschen anders. Also ich bin da eher bei der Argumentation, ein Überrundeter muss einen anderen Maßstab anlegen bei solchen Zweikämpfen, als wenn es wirklich um die Position geht. Und ich glaube, und da bin ich dann doch bei den meisten anderen Experten, dass die Sache zu fast 100% auf Ocons Kappe geht. Es stimmt, Verstappen hätte sie vermeiden können. Ich glaube aber nicht, dass er in der Verantwortung war, sie vermeiden zu müssen in der Situation. Das ist so ein bisschen der feine Unterschied, den ich da sehe.
Ja, Ole, muss Esteban Ocon sich anders verhalten als Überrundeter, der sich zurückrunden will? Muss sich Max Verstappen anders verhalten? Muss man diese Einrundungsregel sozusagen irgendwie mal verändern? Weil so ganz offensichtlich hatte ich zumindest nicht das Gefühl, dass Max Verstappen sich dieser Regel tatsächlich bewusst war, bis Lewis Hamilton ihn da mal aufgeklärt hat.
Also ich glaube schon, dass er sich dessen in gewisser Weise bewusst war, aber es vielleicht nicht verstanden hat, weil vielleicht, also das muss man natürlich, vielleicht für das einige, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich habe es auch erst nicht gecheckt. nochmal erklären. Das ist ja nicht passiert, weil Max Verstappen Esteban Ocon überrundet hat, sondern Esteban Ocon war schon überrundet und er wollte sich dann zurückrunden, also quasi wie ein relativ normales Überholmanöver. Das muss man erklären. Deswegen dachte natürlich Esteban Ocon auch, ja gut, dann ist das meine Kurve halt. Und wahrscheinlich dachte aber Max Verstappen, ja wieso, den überrunde ich doch gerade, dann muss er mir Platz lassen. Und man sieht es halt auch sehr schön, dass Max Verstappen halt schon sehr stark reinzieht, ja. Irgendwer hat es, glaube ich, in unserer Gruppe geschrieben, Lewis Hamilton wäre weiter außen gefahren, ja. Ja, wie gesagt, Esteban Ocon dachte dann, ja, Mensch, ich bin ja hier neben ihm, ich will ihn ja überholen, und fahre ich mal daneben. Und so kommt dann eins zum anderen. Also, es ist ein bisschen mehr natürlich bei Esteban Ocon, weil der natürlich das nicht machen muss, ja. Es gibt überhaupt gar keinen Sinn eigentlich. Noch zudem ist es der Führende. Aber ja, Max Verstappen ist nicht ganz unschuldig, hat wahrscheinlich nicht zu Ende gedacht oder hat sich zu sicher gefühlt oder dachte, ah gut, jetzt bin ich ja hier in Kurve 1 vorbei, dann lässt er mir sicherlich auch Platz dann in dem Rechtsknick und hat die Kurve halt so genommen wie immer und das war halt genau der Fehler. Lewis Hamilton hätte den Fehler wahrscheinlich nicht gemacht und Sebastian Vettel wahrscheinlich auch nicht. Ich kann aber Max Verstappens Reaktion natürlich verstehen, weil er hätte dieses Rennen mit Leichtigkeit gewonnen wahrscheinlich. Und deswegen ist es natürlich umso ärgerlicher, denn das muss von Ocon natürlich nicht sein, weil warum will, also natürlich hat er das Recht, sich zurückzurunden, aber warum? Also er wäre ja eine halbe Runde später wieder überrundet worden. Das heißt, das Fass könnte man auch aufmachen und sagen, ja, warum muss er ihn denn da attackieren? Und zwar so krass. Ja, also wenn er das vorhat, dann kann er es vielleicht auch ein bisschen später machen. Also ich würde sagen, ungefähr 70-30 Ocon.
Vor allem ging es für Ocon in der Situation, das muss man dazu sagen, um den Kontext einfach richtig zu sehen, um überhaupt nichts. Ja, der war jenseits von Gut und Böse, der war 25 Sekunden weg von Magnussen, der ist, glaube ich, dann 9. oder 10. geworden am Ende. Also spritbereinigt, also für den ging es um nichts. Und dann bin ich der Meinung, kannst du gegen einen Führenden im Rennen nicht so agieren.
Jonas Vinci sieht das genauso, man kann sich nicht zurückrunden und dabei den Führenden abschießen. Meiner Meinung nach ist Ocon schuld. Dann gab es noch weitere Thesen Richtung Ocon. Es gab aber auch Fragen Richtung Max Verstappen. Eine lustige Frage, wie ich finde, Christian, ist tatsächlich von JV die Möwe. In Ocons Mercedes-Vertrag steht sicher was davon, dass er immer im Sinne des Arbeitgebers handeln muss. Wie man das macht, hat er in der DTM gelernt.
Ja, aber das ist natürlich Blödsinn. Also diese Verschwörungstheorien, dass das Absicht war, ist natürlich Käse, weil es ging ja hier um nichts. Ja. Wäre das jetzt so gewesen, dass Max Verstappen und Lewis Hamilton hier um die Weltmeisterschaft gekämpft hätten, ja, wäre Lewis Hamilton noch nicht Weltmeister gewesen, etc., etc., dann könnte ich das verstehen, dass man da das Fass aufmacht. So ist es natürlich völliger Blödsinn, weil warum sollte Esteban Ocon das machen? Weil Konstrukteursweltmeister wäre Mercedes sowieso oder so geworden. Und wenn nicht in diesem Rennen, dann eben im nächsten Rennen. Also das ist für mich völliger Blödsinn. Das war einfach komplette Dummheit. Vielleicht dachte Esteban Ocon, von beiden übrigens, vielleicht dachte Esteban Ocon, Mensch, wir fahren hier immer noch Formel 3, wo er Max Verstappen ja besiegt hat. Kann sein, vielleicht wollte er die alte Rivalität so ein bisschen aufleben lassen, aber diese Verschwörungstheorie, dass das Absicht war, damit er Mercedes hilft, das ist völliger, das ist ein Schaß, wie man in Österreich sagt.
Ja, vielleicht kann ich an der Stelle kurz erklären, wo diese Verschwörungstheorie ihre Wurzel hatte. Und zwar war das ein Interview von Helmut Marko, das er direkt in der ersten Emotion im ORF gegeben hat. Und da hat er gesagt, es sei idiotisch, glaube ich, war das wörtliche Wording. Und noch dazu, wenn sozusagen ein Fahrer, der 2020 im Mercedes sitzt, kollidiert. Also er hat nicht direkt unterstellt, dass dem so war, dass das eine Order war. Er hat es aber so ein bisschen suggeriert. Jetzt ist Helmut Marko schlau genug zu wissen, dass das totaler Quark ist, wie Ole völlig richtig gesagt hat. Aber in der Hitze des Gefechts, in der ersten Emotion, da rutscht einem halt direkt mal was aus. Und die unglückliche Optik, die war ja da. Das muss man ja tatsächlich dazu sagen, die war da. Aber natürlich war das keine Absprache, weil, wie Ole richtig sagt, es ging um überhaupt nichts. Für Mercedes war auch Max Verstappen überhaupt nicht der Gegner, hat Toto Wolff auch nachher nochmal gesagt. Das Einzige, wonach die Rennen ausgerichtet haben, war natürlich Ferrari. Aus richtigen Gründen, ob die das Rennen gewinnen oder nicht, völlig sekundär, völlig zweitrangig. So war es natürlich für Mercedes umso schöner, weil die Emotion, die in Mexiko noch nicht so da war, die ist dann gestern hervorgebrochen. Aber die Verschwörungstheorie, glaube ich, können wir zu den Akten legen.
Manuel Nofollow schreibt zu dieser Szene: Ich sehe jetzt ein wenig wie Hamilton. Natürlich ist es dreist von Ocon in so einer Situation, so ein Rad-an-Rad-Duell gegen den Führenden zu fahren. Den Kontakt an sich hat aber Verstappen verursacht, indem er den Zweikampf so rücksichtslos führt, wie Max es eben macht. Ich finde, Ocon darf sich nicht in die Situation bringen, den Rennführenden so gefährlich zu werden. Wenn er sich zurückrunden will, muss er sicherstellen, dass es schnell und sicher passiert. Aber neben Ocon hat auch Verstappens Ego eine Mitschuld an seinem verlorenen Sieg. Verstappen liegt in Führung. Es kann ihm doch total egal sein, was Ocon macht. Verstappen liegt in Führung und sagt sich, nein, bevor ich den vorbeilasse, gehe ich in ein Rad-an-Rad-Duell, bei dem es um nichts geht und quetsche den anderen von der Strecke. Wie Hamilton schon zu ihm sagte, Ocon hatte nichts zu verlieren und du hattest alles zu verlieren. Es ist eine Frage von Rennintelligenz und Erfahrung, um zu wissen, wann eine Schlacht geschlagen werden muss und wann nicht. Verstappen ist aber weitem nicht der erste junge Fahrer, der solche Erfahrungen schmerzhaft sammeln muss, und ich glaube, dass diese Erfahrung nur ein weiteres Puzzlestück davon ist, um aus Verstappen die nächste dominierende Persönlichkeit der Formel 1 zu machen. Leider werde ich mit seiner Art aber einfach nicht warm. Thema Rennintelligenz und Max Verstappen hat Mario Schwarz auch angesprochen, Christian. Für mich stellt sich die Frage, ob es Verstappen nicht einfach nur an Rennintelligenz fehlt. Es ist einfach wieder typisch für ihn, reinzuhalten nach dem Motto, der andere wird schon Platz machen. Und gegen einen, der sich zurückrundet, reinzuhalten, zeigt für mich, dass es da an Rennintelligenz einfach fehlt. Ocon ist natürlich nicht von seiner zumindest Teilschuld freizusprechen. Zu dem Zeitpunkt, als es krachte, war jedenfalls nur noch Verstappen in der Lage, den Unfall zu verhindern. Ocon konnte dann nirgends mehr anders hin. Max Verstappen, Christian, das ist ein Heißsporn. Das ist ein junger, wilder Fahrer, der auch jede Menge Wut im Bauch mitgenommen hat noch. Denke ich immer noch ein Stück weit aus den letzten Ereignissen auch. Diese Pole Position, die er nicht erfahren konnte. Dann hat er einige Überholmanöver ja im Rennen gestern schon geleistet. Heißt, der Adrenalinspiegel ist dementsprechend hoch. Auf was würdest du so eine Szene schieben? Mangelnde Rennintelligenz bei Max Verstappen oder einfach, dass ihm noch dieser emotionale Ausschalter fehlt, wie es vielleicht einem Lewis Hamilton eben gelingt, in so einer Situation den kühlen Kopf zu bewahren und eben nicht da so reinzuhalten, wie er reingehalten hat?
Ich glaube, um das abschließend beurteilen zu können, müssten wir wirklich wissen, und das tun wir noch nicht, weil da war noch nicht genug Zeit, am Sonntag alle Fragen zu stellen, auch ein bisschen reflektiert mit den Leuten drüber zu sprechen, ob Red Bull auf dem Schirm gehabt hat, dass der Ocon von hinten näher kommt. Weil die Situation war ja so, ich habe einen Kollegen, der heißt Oleg, sorry, man mag es mir nachsehen. Ole hat ja richtigerweise gesagt, Ocon war ja an der Box in Runde 40, in Runde 44 ist das dann passiert. Und Ocon hat aufgeholt auf Verstappen und kam von hinten ran. So, wenn Red Bull das jetzt auf dem Schirm gehabt hat und den Verstappen gewarnt hat, dass der kommt, dann kann man so ein bisschen die Einschätzung, wie sie auch von Lewis Hamilton kommt, wie sie vom einen oder anderen Leser und jetzt auch teilweise von euch vertreten wird, dann kann ich die teilen. Ich glaube aber, dass die das überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, weil für mich war die Reaktion von Verstappen eine Reflexreaktion. Ich glaube, der hat einfach gesehen, da kommt jetzt jemand und ich verteidige mich, wie es ein Rennfahrerinstinkt normalerweise ja auch tut. Wenn die das gewusst haben, dass das der Ocon ist, der da kommt, dann muss man den Verstappen natürlich darauf vorbereiten, dann darf er sich auch nicht so verhalten. Aber da fehlt uns das abschließende Wissen für eine finale Beurteilung. Ansonsten glaube ich ganz ehrlich, dass das einem Sebastian Vettel, der jetzt auch nicht immer super cool ist, genauso hätte passieren können und auch einem Lewis Hamilton wahrscheinlich. Und ich will mir gar nicht ausmalen, wie die über den Ocon geschimpft hätten. Also von daher würde ich die Antwort auf diese Frage noch abwarten, bevor wir das abschließend beurteilen. Eins noch, und das habe ich auch in meiner Kolumne so angerissen, zu dieser ganzen Konfrontation, die dann hinterher passiert ist. Es gab vor ein paar Monaten oder vor Jahren, irgendwie verliere ich so das Zeitgefühl bei solchen Dingen teilweise, ein Video mit Max Verstappen und Daniel Ricciardo, wo der Max Verstappen gesagt hat, oder wo rauskam, dass er schon mal einem der aktuellen Formel-1-Fahrer eins aufs Maul gegeben hat, und zwar als die gemeinsam Kart gefahren sind. wir haben so ein bisschen versucht, diese Geschichte rauszufinden, haben das aber nie geschafft. Irgendwie wollte keiner drüber sprechen. Das Einzige, was wir rausgekriegt haben, war, dass das Esteban Ocon war. Die genauen Umstände dieser Geschichte, die haben wir trotz mehrmaliger Versuche bei den beteiligten Personen irgendwie noch nicht rausgekriegt. Ich hoffe, dass wir das endlich mal klären können. Weil wenn es da so eine History gibt zwischen den beiden, dann mag das nicht jetzt direkt dazu beigetragen haben, dass das passiert ist. Weil ich glaube nicht, dass der Ocon sich in dem Moment denken würde, ach, der Max, der hat mir ja irgendwo vor 11 Jahren mal eins aufs Maul gegeben, deswegen halte ich da jetzt rein. Das halte ich für genauso absurd wie die Verschwörungstheorie. Aber dass es irgendwo unterbewusst so ein bisschen mitspielt, so eine Rivalität, das kann ich mir schon vorstellen. Also da werden wir dranbleiben und da werden wir versuchen, diese Geschichte auch rauszukriegen und aufzuklären, was da irgendwann mal zwischen den beiden passiert ist.
Ja, Ole, also wenn man sich die Szene nochmal rückblickend anschaut, dann, wo es die Bilder ja auch relativ schnell dann gab, wo die Formel 1 noch nicht anders konnte, als diese Bilder dann auch selber zu veröffentlichen, wundert man sich erstens nicht, dass Esteban Ocon von Max Verstappen aufs Maul bekommen hat. Ne? Also das muss man einfach mal so sagen. Aber dann, erstmal, ich fand dein Tweet ja super gut. Gestern kannst du vielleicht nochmal erzählen über die diversen Personen, die da so drumherum stehen bei dieser Situation. Aber dann die Strafe. Wir beginnen mit der Strafe für Max Verstappen, sprechen natürlich gleich noch über die Strafen, die ihr auch verteilt hättet für Esteban Ocon. Aber Max Verstappen muss für diesen Ausraster, diesen physischen Kontakt, den er da mit Esteban Ocon hatte, zwei Sozialstundentage sozusagen machen. Das ist eine Strafe, die sich echt gewaschen hat. Also da hat die Firma ausgepackt.
Ja, das ist richtig krass. Ich glaube, es wird ihm richtig wehtun. Ja, also das ist natürlich albern. Also mal ganz ehrlich, das ist ja wirklich Blödsinn. Das ist auch so eine merkwürdige Strafe. Das wird dieser ganzen Kindergarten-Dramatik da doch sehr, sehr gerecht. Ich könnte mir dieses Video stundenlang angucken, ja. Es ist wirklich Gold, ja. Also die Max Verstappen, der da also ein bisschen assi ist einfach, da ihn aber nur schubst, das ist schon mal genial, dass er ihn nur schubst, dass er ihm nicht im Paddock oder sowas hätte wahrscheinlich eins aufs Maul direkt, ja. Und Esteban Ocon, der da steht, ich habe nichts gemacht. Ich weiß gar nicht, warum der das macht. Und dann dieses Grinsen von wegen, ja, also irgendwie bist du schon ein bisschen doof, so nach dem Motto. Und er macht das natürlich in der FIA-Garage vor laufenden Kameras, ja. Das alleine schon ist schon genial. Brendan Hartley, der guckt wie Boris Becker am Geldautomaten. Bottas, der gar nichts macht. Einfach nur sagt, ja, weiß ich auch nicht. Und dann aber diese vier Funktionäre, die versuchen dann einzuschreiten. So, weißt du, wie auf dem Schulhof, so, wenn sich zwei 15-Jährige so kloppen, so wenn der Oberstudienrat so in seinem beigen Sakko ankommt und versucht dazwischen zu gehen, weil er irgendwie Streitschlichter ist oder sowas. Genial. Und natürlich der Typ, der so total erstaunt guckt, weil er nicht will, dass die beiden die Waage schon wieder kaputt machen. Also absolut genial. Wirklich. Von vorne bis hinten. Das ist wirklich Gold. Also, und wer da ernsthaft sagt, dass das übertrieben war, ja, und dass ich das nicht gehört, ich weiß auch nicht. Also, das ist doch das, was wir sehen wollen. Ja, das ist doch fast noch besser als Schumacher damals mit Coulthard. Ja, in Spa. Ja. Da sagt ja auch keiner, weil da sagt komischerweise jeder, ja, das hätte ich aber an Schumi-Stelle auch gemacht. Und hier sagt man, ja, aber Max Verstappen, das ist übertrieben. Also, ich finde es jetzt nicht übertrieben. Ich kann das schon nachvollziehen, denn Max Verstappen hätte dieses Rennen locker und leicht gewonnen. Und das ist halt das Ding so. Aber Ocons Reaktion ist halt auch, vor allem am Anfang versucht er so ein bisschen dagegen zu schubsen, dann lässt das. Wie Max Verstappen dann Ocon von dieser Waage schubst, ich dachte, eigentlich hätte er da aufs Maul fliegen müssen. Ja, um es nochmal dramatischer zu machen. Und dann
auf Neymar, ja, oder?
Ja, genau. Ja,
genau. Und das hätte ja perfekt zu Brasilien auch gepasst, ja.
Stimmt, windet sich am Boden, ja.
Ja, und dann hört Max Verstappen auch nicht auf. Ja, das ist schön. Aber er haut ihm nicht aufs Maul. Das ist noch diese Kontenance, die er dabei hat. Also perfekt.
Da gibt es auch den Finger. So dieser Finger am Ende. Ja. Also ich sehe dich noch. Ja. Wir sehen uns wieder. Übrigens haben sie sich die Hand gegeben, irgendwann.
Was das Schönste gewesen wäre übrigens, wäre, glaube ich, sich so Replays von dieser Situation oder noch besser live, sich das gemeinsam im Wohnzimmer mit Jos Verstappen anzugucken.
Ja.
Von dem man ja weiß, dass er auch schon den einen oder anderen kleinen Konflikt mit dem Gesetz hatte, weil er auch so seine Interpretation von was physische Gewalt ist und was Streicheln. Also das sieht er nicht so wie die Mehrheit der Menschen anscheinend. Ansonsten aber ein toller, netter Kerl, finde ich. Aber das stelle stelle ich mir richtig lustig vor, wie Jos Verstappen da zu Hause auch explodiert sein muss und come on, Max, come on. Und wahrscheinlich insgeheim gehofft hat, dass er ihm richtig einen aufs Maul gibt. Kleine Randanekdote dazu.
Wenn er wieder 4 Amstel drin hatte, dann sicherlich.
Heineken.
Heineken, 0,0.
Das war ein Heineken Grand Prix. Ja, also müssen wir bei Heineken bleiben.
Also,
ja, Jos Verstappen würde sich ja nie mit dem Führenden anlegen in Brasilien. Das würde er nie tun. Das kennt er gar nicht. Ja? Das kann er nicht nachvollziehen.
Wäre auch perfekte Product Placement Werbemöglichkeit gewesen für Bose übrigens, wenn so Esteban Ocon mit seinen Noise-Canceling-Urhörern da steht und überhaupt nichts mitkriegt von dem ganzen Scheiß.
Er macht dann auch so ganz plakativ diesen Knopf an. So.
Ja. Könnte man noch so eine Perspektive aus Esteban Ocon, da könnte man einen Werbespot drehen, oder? Wo der Max Verstappen sieht rumtoben und du hörst einfach nichts. Oh, Boys. Ja. Oh, Boys. Neues Cancel.
Sensationell.
Aber ich finde es lustig, wie Esteban Ocon das auch zum Schluss so ein bisschen lustig findet, ihn quasi so ein bisschen auch auslacht. Ja,
ja, aber er damit, macht das.
Dass er ihn nochmal schubst.
Ne, aber er macht das ja dann, so wie diese Idioten, sag ich mal, die dann schon wissen, dass die Verteidiger schon drumherum stehen.
Ja.
Und dann noch so grinsend hinterher gucken, so.
Und wie er dann auch versucht, jemanden ranzurufen, ist auch super.
Ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wen er ruft.
Ich weiß auch nicht, vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht, ich weiß es wirklich nicht, weil wer soll da kommen? Security oder die Marshals oder wer soll da kommen?
Paul Ripper. Bei einem bin ich mir jedenfalls ziemlich sicher, Verstappens Papa ist stärker als der von Ocon.
Das würde ich auch sagen, ja. Es kann natürlich auch sein, dass Max Verstappen das nervt, weil Esteban Ocon in einem Wohnwagen wohnt und er nicht, ja. Das ist ich weiß es nicht.
Keine Ahnung. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Christian, diese zwei Sozialtage, die Max Verstappen da machen muss. Also, wenn man sich so überlegt, dass ein Salazar zum Beispiel seinerzeit zwei Sozialtage hätte bekommen müssen, weiß ich jetzt nicht. Also, ich meine, und
Piquet was? Piquet eigentlich.
Ja, Piquet eigentlich hat Piquet.
Der hat ihm aber richtig aufs Maul gehauen.
Eben, aber dann hier, Ben Führer sagt das ja auch richtig, Kontroversen sind gut für die Formel 1, sie generieren Aufmerksamkeit und ein allglatter Van Dorn oder Sirotkin ist halt nicht interessant. Ein Verstappen sorgt für Geschichten. So oder so, auf jeden Fall. Aber ich bin da ganz bei Ola, also diese zwei Sozialtage, das ist so Aktionismus, wo ich mir denke, nur weil jemand jetzt das gesehen hat, wird er jetzt nicht bei einer Situation im Straßenverkehr rausgehen und erstmal einen schubsen. Also das ist für mich purer Aktionismus. Wir müssen jetzt was machen, um zu zeigen, wir machen was.
Ja.
Ja, ist es wahrscheinlich auch. Ich finde das Urteil oder die Entscheidung eigentlich trotzdem richtig, weil die, also grundsätzlich mal kann man ja diskutieren, muss sowas überhaupt bestraft werden? Ja, ich bin der Meinung, nein.
Eben.
Gleichzeitig hat die FIA als Verband irgendwo eine Verantwortung, dass, glaube ich, ihre Aushängeschilder, und das sind die Formel-1-Fahrer, nun mal auch irgendwo ein gutes Vorbild abgeben. Das hat Verstappen jetzt nicht getan, muss man auch festhalten. Und dass er dann sozusagen ein bisschen Sozialdienst, wie auch immer der aussehen mag, ich vermute, es wird irgendwie PR sein für die Road-Safety-Kampagne von Joe Todt, ist doch okay. Und wird dem Verstappen im Übrigen tatsächlich ein bisschen wehtun. Ich würde das jetzt gar nicht so abklatschen. Aber wenn du in so einer langen Rennsaison nochmal 2 Tage arbeiten musst und irgendwo hinfliegen dafür, das ist gar nicht so leicht weggewischt, glaube ich. Stell dir das nur für dich selbst vor. Ja? Du hast irgendwie irgendwo eine Kleinigkeit verbrochen und dann musst du 2 Tage arbeiten, irgendwo hinfliegen. Ist gar nicht so geil, glaube ich. Also ich finde es eigentlich gut, so wie es ist. Was lächerlich gewesen wäre, wenn man ihm eine echte Strafe gegeben hätte im Sinn von irgendeinem Grid-Penalty oder Verwarnung oder Strafpunkten oder wie auch immer. Das wäre tatsächlich over the top gewesen. So, finde ich, ist es für alle okay. Wie gesagt, eigentlich finde ich nicht, dass man es wirklich bestrafen muss, weil er hat ihn jetzt nicht grün und blau geschlagen. Er hat nur ein bisschen geschubst. Also wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Es war nicht so schlimm. Ja. Ein bisschen unter Männern austragen, das habe ich auch in meiner Kolumne so geschrieben, darf schon sein in einem Männersport, der es ja nach wie vor ist.
Also erstmal muss man sagen, Esteban Ocon verhält sich absolut nicht wie ein Mann in dieser Szene. Also ich vermisse da das Zurückschubsen. Also ich hätte an seiner Stelle hätte ich mich dann aufgeregt, dass so ein Verstappen zu mir kommt und mich da wegschubst. Zweitens, Formel-1-Fahrer machen Werbung für Alkohol, aber wenn sie schubsen, ist das ein Problem.
Ja.
Wo ist denn da, müssen wir mit Doppelmoralkeule schwingen, oder was, Christian?
Ja.
Ja.
Ja. Ne? Aber ich glaube, keine Ergänzung dazu.
Also, naja. So, Esteban Ocon. hat eine 10 Sekunden Stop-and-Go-Penalty bekommen. Eine der schönsten Strafen der Formel 1, wie ich finde, weil sie so herrlich oldschool ist. Viele Fans in unserer Starting Grid F1-Fans-Facebook-Gruppe hätten auch gerne die schwarze Flagge gesehen. Carsten Duchamp zum Beispiel und noch diverse andere haben die schwarze Flagge. Robert Jensson gesagt, 10 Sekunden Stop-and-Go ist die zweithärteste Strafe, die die FIA oder die Rennstewards aussprechen können. Das haben sie getan. Es ist ja jetzt niemand ausgefallen. Ich glaube, das wäre vielleicht anders gewesen, wäre Max Verstappen tatsächlich ausgefallen. Klar, das Rennen für Max Verstappen, zumindest was den Sieg anging, war vorbei. Er konnte nicht mehr die Pace erreichen, um Lewis Hamilton nochmal gefährlich zu werden, Christian. Aber 10 Sekunden Stop and Go in diesem Fall ausreichend gewesen, hättest du auch spontan gesagt, oh ja, die schwarze Flagge wäre jetzt auch so eine Strafe gewesen, die angebracht wäre.
Nee, da bin ich ganz anderer Meinung, weil ich glaube, man muss bei solchen Strafurteilen immer aufpassen, dass man sich nicht von den Emotionen leiten lässt, die in dem Fall natürlich hochgegangen sind, sondern dass man wirklich ganz nüchtern und sachlich das bestraft, was da wirklich auf der Strecke passiert ist. Und Ocon war in der Position des Überrundeten, deswegen hat die FIA das schon sehr, sehr hart bestraft, weil wäre das in einem echten Zweikampf passiert, also wo es wirklich um die Position geht, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass es maximal eine Durchfahrstrafe oder ähnliches gewesen wäre, also deutlich weniger oder vielleicht eine 5-Sekunden-Strafe, irgend sowas in der Richtung. Die Stop-and-Go ist da eigentlich schon eine relativ harte Kiste und finde ich auch genau richtig, weil all das, was mit den Emotionen rumschwingt, ob das jetzt dem Verstappen den Sieg kostet oder nicht, das hat die Stewards eigentlich gar nicht zu interessieren. Das ist so ähnlich wie ein Strafrichter. Der hat nicht zu beurteilen irgendwelche Umstände, warum, weshalb, wieso, sondern der beurteilt die Tat. Und ich glaube, da muss man aufpassen, dass man da nicht zu viel Emotionen in die Schiedsrichterentscheidungsfindung einfließen lässt. Und von daher finde ich das Strafmaß durchaus angemessen. Davon mal ganz abgesehen, dass es überhaupt gar keinen Unterschied gemacht hätte, ob man ihn jetzt disqualifiziert oder Stop and Go, weil er hat sowieso keine Punkte gemacht.
Ole, siehst du es genauso?
Ja, also schwarze Flagge ist ein Schwachsinn. Also so schlimm war es jetzt nicht. War doof für Max Verstappen, aber das kann halt passieren. Ja, es ist halt nicht so, dass er ihn jetzt wirklich mit Absicht da rausbefördert hat oder dass Max Verstappen dann auch noch ausgefallen ist. Es war halt doof, ja, weil es hat Max Verstappen den Rennsieg gekostet. Aber Max Verstappen hatte ja dann auch noch genug Zeit, um sich theoretisch den Rennsieg zurückzuholen. Und das hat er ja auch fast geschafft. Von daher, schwarze Flagge ist komplett übertrieben, dann hätte man auch Sebastian Vettel in Baku eine schwarze Flagge geben müssen. Und da wahrscheinlich noch eher als hier, weil das ja wirklich mit Absicht war. Also völliger Blödsinn.
Absolut, genau. Das muss man in Relation setzen und da muss man ganz klar sagen, dass, also Absicht ist relativ, auch das war eine Kurzschlusshandlung, aber mit ganz klarer Absicht, das zu tun, was er danach erreicht hat, wohingegen Ocon doch noch ein bisschen mehr die Kategorie Unfall war.
Ja, definitiv. Also
Max Verstappen und Esteban Ocon, das ist eigentlich die Geschichte dieses großen Preises von Brasilien. Ja, Mercedes feiert den 5. Konstrukteursweltmeistertitel in Folge, aber da redet im Grunde genommen keiner mehr. Es ist
wie, da hätte aber auch so niemand drüber geredet.
Wahrscheinlich nicht.
Glaube ich.
Schön, also wir kommen gleich, natürlich noch, wir reden drüber hier in dieser Sendung, logischerweise, aber ich glaube, es war ganz wichtig, dass wir auch diesen verlängerten Take jetzt machen. Also wir haben jetzt fast eine halbe Stunde darüber gesprochen. Ich hoffe, wir konnten euch das so ein bisschen aufdröseln, euch unsere Meinung da mal so ein bisschen kundtun. Wenn ihr natürlich jetzt anderer Meinung seid, dann gerne her damit. In unserer Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe könnt ihr euch auslassen, wie ihr wollt. Hashtag Starting Grid MSP bei Twitter, wenn ihr euch da beteiligen wollt. @MikeWeiss, MikeVice, wenn ihr Ole folgen wollt. @MST_ChristianN, wenn ihr Christian immer voll folgen wollt. Und @KS_0811, wenn ihr mir folgen wollt, Kevin Scheuren. Dann macht das und ja, kommt mit uns ins Gespräch. Und dann können wir gerne da nochmal bei anderer Stelle drüber sprechen. Haben wir noch ein paar Ausgaben zu füllen bis Ende des Jahres. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Und dann geht's weiter mit Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Es ist nämlich meinsportpodcast.de und nicht meinsportradio.de, wie ich zu Anfang der Sendung sagte. Ihr habt zugehört, richtig? Bis gleich.
Immer informiert sein, auch von unterwegs auf meinsportpodcast.de. Kaltschnäuzig, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kaltschnäuzig auf meinsportpodcast.de.
Ihr hört Starting Grid, das Formel-1-Magazin auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau, Christian Nimmervoll. Und der große Preis von Brasilien, Samba der Emotionen. Wir hatten gerade Wut, jetzt kommen wir zu Traurigkeit. Ja, es gibt auch einige Fahrer, die, glaube ich, sehr, sehr traurig aus Brasilien weggefahren sind oder weggeflogen sind vielmehr. Denn es sah so gut aus für sie. Ja, in der Qualifikation haben sie viele gute Momente gehabt. Markus Eriksson, Nico Hülkenberg, ja, die waren richtig gut dabei. Ja, und am Ende sind die beiden ausgeschieden, die sich so viel erhofft haben von diesem Rennen. Und ja, auch im hinteren Feld, ich weiß nicht, ob es da Traurigkeit ist, aber auf jeden Fall Brandon Hartley, der sich vom Team verraten fühlt, von Pierre Gasly verraten fühlt, ob der Stallregie. Dann Lance Stroll, der nicht so richtig weiß, wann man mit einer blauen Flagge, wann man Platz machen muss. Das hat er nicht so ganz, auf dem Schirm. Will Buxton hat das auch im Paddock Pass gefragt. Ein bisschen provokant ja auch, ne, muss man sagen. Und was ich ganz schön finde, dann fragt er die Frage, wann muss man denn Platz machen mit einer blauen Flagge? Und dann sagte dann Lance Stroll, ja, wenn es dann passt.
Und dann wenn es convenient ist.
Ja, genau. Und dann hörst du den Pressetypen, okay, that's enough. Direkt ja. Rausgezogen aus dem Interview. Ja, und Fernando Alonso, ich glaube, der ist nicht mehr traurig, dem ist alles egal.
Ich glaube, Fernando Alonso hat einfach gar keinen Bock mehr. Also, er sagte auch gefühlt in jedem Interview das Gleiche, ja. Und ich glaube, der hat jetzt, seitdem er das angekündigt hat, dass er nächstes Jahr nicht mehr Formel 1 fährt, hat der einfach gar keinen Bock mehr.
Ja, aber Christian, kommen wir zu denen, die wirklich traurig waren und traurig sein konnten, allen voran Markus Eriksson. Tolles Wochenende gefahren, sauber sowieso, super Leistung im Qualifying, Platz 7 und Platz 8. Am Ende hat es für Charles Leclerc eben für Platz 7 gereicht. Markus Eriksson musste, er hatte ja Beschädigung schon in der Einführungsrunde, glaube ich, ne? Also ihm ist doch quasi schon da oder kurz nach dem Start ist ihm ein Teil des Unterbodens weggeflogen und deswegen muss irgendwann das Auto abstellen, aber für ihn natürlich super enttäuschend, für Sauber ein tolles Wochenende, aber klar, für ihn herrscht Traurigkeit.
Ja, weil erstmal beim positiven Anfang, also sein Qualifying war sensationell, generell das Sauber-Qualifying, erstmal diese tolle Runde von Ocon im Q2, wo er eigentlich aufgrund des Wetters schon wo er eigentlich schon abgeschrieben war, dann aber selbst gesagt hat, er möchte noch mal rausgehen, obwohl der Regen schon relativ stark war, es dann doch noch geschafft hat ins Q3. Und da dann tatsächlich, und das wollen wir nicht vergessen, langsamer war als Markus Eriksson. Die beiden haben ja jeder nur noch einen frischen Reifensatz gehabt. Eriksson hat den sofort, glaube ich, gezogen und Leclerc dann im zweiten Versuch. Vor der Logik, dass natürlich eher der Regen kommen kann. Also Eriksson dachte wahrscheinlich, okay, zweiter Run, da regnet es vielleicht, deswegen nehme ich es gleich beim ersten. Hat letztendlich keinen großen Unterschied gemacht, aber Eriksson dann vor Leclerc gewesen im Endeffekt. Bester schwedischer Startplatz seit Stefan Johansson Mitte der 80er Jahre im Ferrari irgendwann mal. Wirklich ganz starke Leistung und dann ein bisschen unglücklich. Schaden in der Einführungsrunde schon entzieht sich meiner Kenntnis. Das höre ich jetzt zum ersten Mal von dir, Kevin. Muss aber nicht sein, kann passieren. Ich meine, meines Wissens ist der Schaden aufgetreten bei der Berührung mit dem Haas am Start. Den Start hat er ja nicht perfekt getroffen, das muss man ihm anlasten und danach ging es dann halt nur noch rückwärts. Beschädigt das Auto hin oder her, wo er sehr unglücklich ausgesehen hat, war die Kollision oder diese, es war ja keine Kollision, aber diese Situation mit Kevin Magnussen im Senna S. Ja, da hat er sich den Schwung nehmen lassen durch eine unglückliche Linienwahl und dann hat er in der gleichen Runde noch 4 weitere Positionen verloren. Jetzt weiß man nicht genau, wie viel davon lag an diesem beschädigten Auto. Später dann hat er sie nochmal gedreht. Auch da war es natürlich schon extrem schwierig für ihn. Wirklich schade, dass da nicht mehr dabei rausgekommen ist. Aber einer meiner ersten Gedanken, die ich dann so hatte, als wir reflektiert haben über sein Rennen, auch was unsere Schulnoten angeht, die wir ja jeden Montag vergeben, war natürlich die Frage, wäre das auch einem Leclerc passiert? Und ich glaube, nein. Ich glaube, dass es deswegen passiert ist, weil Markus Eriksson wahrscheinlich super aufgeregt war über diese große Chance in seinem vorletzten Formel-1-Rennen. Dritte Startreihe zum ersten Mal. Ich glaube, da war die Aufregung einfach ein bisschen da und dann hat er halt direkt einen Start verwachst. Ich glaube, einer, der mit ein bisschen mehr Talent ausgestattet ist und mit ein bisschen mehr Coolness, der hätte das vielleicht besser hingekriegt.
Ole, Nicht nur Marcus Ericsson war traurig nach dem Rennen, sondern auch Nico Hülkenberg, der zwar nur von Platz 14 gestartet ist, was aber für Renault, glaube ich, ein gutes Ergebnis war an diesem Wochenende. Er einen guten Start hatte, gute Szenen hatte auch mit Carlos Sainz, sehr eng wurde. Ja, und dann er Probleme hatte mit der Motorentemperatur und deswegen der zweite Ausfall des Rennens war in Runde 32.
Zu Marcus Ericsson, ne?
Na, ja, du kannst was zu Ericsson sagen, ich wollte aber jetzt auch zu Nico Hülkenberg kommen.
Ja, ich wollte noch zu Marcus Ericsson was sagen.
Dann sag bitte was du zu Marcus Ericsson. Du hörst dem Moderator überhaupt nicht zu.
Ja, ich war gerade
unglaublich.
Ja, ich bin kein Hardcore-Fan, das weißt du doch. Ich war jetzt eine Woche nicht, da und dann bin ich gleich raus. Ja. Also nein, ich wollte nämlich noch zu Marcus Ericsson was sagen, da hatte ich jetzt zwei Gedankengänge in einem. Also wirklich, wirklich gute Leistung, wirklich gute Leistung und generell auch, nächstes Jahr fährt er ja IndyCar, bin ich mal gespannt. Also ich glaube, da könnte er schon was machen. Ich würde sehr ironisch finden, wenn er da beim Indy 500 vor Fernando Alonso landet, ja, muss ich sagen. Aber generell auch von Sauber und ich meine sechster Startplatz, auch wenn er es dann im Rennen nicht die Tat umgesetzt hat, war das trotzdem sehr gut, auch von beiden, auch von Leclerc übrigens im Rennen, der ja ganz gut mitgehalten hat die meiste Zeit. Irgendwo in der Gruppe habe ich gelesen, oder im Internet habe ich gelesen, dass dann gesagt wird, ja, hier, der Leclerc, warum fährt der nächstes Jahr Ferrari, weil hat man ja gesehen, Marcus Ericsson schlägt den hier und Fernando Alonso oder ein Sebastian Vettel oder Lewis Hamilton, die hätten den gebügelt ohne Ende das Jahr. Und das stimmt natürlich auch, aber nur wenn man davon ausgeht, dass Marcus Ericsson kein Talent hat. Ja, und das hat er ja definitiv und das konnte er hier endlich mal unter Beweis stellen. Und jetzt kommen wir zu Nico Hülkenberg, der das mal wieder nicht unter Beweis stellen konnte. Also er hat natürlich Talent, aber das war mal wieder nix. Ja, Berührung dann am Start mit Carlos Sainz. Generell ging hier für Renault natürlich aber auch nichts. Und dann hat man sich wahrscheinlich dazu entschieden, das Auto dann abzustellen. Sehr enttäuschende Leistungen, muss man sagen, von Renault. Es hätte ja theoretisch mal was funktionieren können bei Renault und bei Nico Hülkenberg, aber es will dann irgendwie nicht sein. Und mich überrascht es, dass Sauber tatsächlich hier besser war über das gesamte Wochenende, gerade im Qualifying. Das hat mich besonders überrascht. Vielleicht ist es tatsächlich auch gar kein so schlechter Schritt, dann von Kimi Räikkönen jetzt halt so Sauber zu gehen, weil wenn man sich anguckt, was Charles Leclerc mit dem Sauber machen kann und man davon ausgeht, dass sie sich vielleicht nächstes Jahr noch einen Schritt verbessern, könnte das ein ganz guter Schachzug gewesen sein von Kimi.
Christian, zu Renault haben wir eine Frage bekommen von FG in unserer Telegram-Facebook-Gruppe.
Unsere Telegram-Facebook-Gruppe. Kommt da gerne rein, stellt eine Anfrage bei meinsportradio.de.
At meinsportpodcast.de.
Ich weiß, ich wollte den Witz jetzt vervollständigen, so. Kevin. Ja, mein Sportpodcast, bitte. So. Wenn ihr mein Sportradio sucht, nicht machen. Mein Sportpodcast.
At Starting Grid bei Telegram. Christian, wieso schafft das Renault
präsentiert nicht? Präsentiert von F1total.com.
FG, frag dich, Christian, wieso schafft es Renault nicht zumindest so etwas wie eine 1-zu-1-Kopie des Red Bull herzustellen? Renault hat ja sicherlich viele Insights und sich die Aerodynamik anzuschauen, ist ja nicht schwierig, zumindest nicht unmöglich. Was muss Renault tun, um da vorne wieder anzuknüpfen? Und das wird natürlich zur nächsten Saison eine sehr, sehr interessante Frage, wenn man mal das Konkurrentenfeld sich anguckt. Sauber hat Ole gerade angesprochen, Force India mit der Geldspritze wird weiterentwickeln können, sich wahrscheinlich auch weiter nach vorne entwickeln. Ja, ja, und was macht Haas? Auch gespannt. Also Renault, wir sagen zwar, oder du bist ja auch ein Verfechter, dass die Entwicklung schon durchaus gut ist und in die richtige Richtung geht, aber die Gefahr, dass sie nächstes Jahr ein bisschen durchgereicht werden, nach dieser Leistung in Brasilien, habe ich da so meine Bedenken.
Ja, aber ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir Renault im Hinblick auf nächstes Jahr an dem messen, wie sie jetzt performen. Weil das interessiert die, glaube ich, gar nicht, was jetzt in diesen Rennen passiert. Selbst der vierte Platz in der Weltmeisterschaft ist für die, glaube ich, sekundär. Für Renault und für so einen großen Hersteller zählt nur, was ist in 2-3 Jahren, was ist mit unseren mittelfristigen Plänen. Und da, glaube ich, haben sie die wichtigeren Schritte dieses Jahr abseits der Strecke gemacht. Nämlich, dass für Enstone, für diese Fabrik, jede Menge Upgrades gemacht wurden, dass da tonnenweise Ingenieure verpflichtet wurden. Und da glaube ich, dass es schon in die richtige Richtung geht. Ob das dann tatsächlich vom Windkanal auf die Strecke umgesetzt wird sozusagen, das wird sich zeigen. Das sehen wir nächstes Jahr in Melbourne oder im Verlauf der nächsten Saison ein bisschen besser. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt sagen sollten, okay, weil dieses Rennwochenende schlecht gelaufen ist, befindet sich Renault mittel- bis langfristig nicht auf dem Weg, den sie sich erhoffen. Das sind zwei voneinander losgelöste Themen, meiner Meinung nach. Aber stimmt, sportlich gesehen, auf dieses Jahr war es wieder ein bisschen Rückschritt, nachdem jetzt zwei einigermaßen ganz gute Rennen dabei waren eigentlich. Nur, das interessiert die nicht. Das interessiert die, glaube ich, nicht die Bohne. Für Renault spielt es auch keine große Rolle, ob die jetzt 3-4 Millionen mehr kriegen für die Konstrukteurs-WM für Platz 4 oder Platz 5. Sie kriegen aber den 4. Platz. Also Haas hat, glaube ich, schon noch rechnerische Chance, aber das ist so marginal, dass auch Günther Steiner schon sagt, das ist durch. Aber was wollen die da noch groß Blumentöpfe gewinnen? Also ich glaube, da ist viel wichtiger, dass alles für dieses 2019er Auto gemacht wird, wenn dann mit Daniel Ricciardo einer kommt, von dem er weiß, der kann Rennen gewinnen. Man nimmt ja an, auch von Nico Hülkenberg, dass er das Zeug dazu hat, aber bewiesen hat es halt schon Daniel Ricciardo. Da hat man also eine Referenz, und wenn der dann in diesem Auto sitzt, weiß man, okay, am Fahrer kann es nicht mehr liegen, jetzt liegt es nur noch an uns. Werden wir, wie gesagt, nächstes Jahr sehen. Eins noch vielleicht eine Anmerkung zu der Anmerkung des Hörers. Ganz so einfach, dass die Renault-Ingenieure, die bei Red Bull arbeiten, und die gibt's, also es gibt so, wie soll man sagen, Embedded-Motoren-Ingenieure, die sich natürlich mit dem Red Bull-Team auch auseinandersetzen, die da designiert dafür abgestellt sind. Aber das ist natürlich nicht so, dass die in Milton Keynes sich in die Laptops einloggen und die ganzen Aerodaten runterziehen und auch am Chassis entwickeln. Die sind wirklich isoliert am Motorenthema dran. Und da gibt's auch extrem Sicherheitsmechanismen, die da greifen, spätestens seit diesem Spionagefall bei McLaren, der damals 100 Millionen gekostet hat. Also da achtet man schon gut drauf, dass da keine Daten von A nach B wandern.
Okay, dann lassen wir die erstmal hinter uns und kommen zum Thema Traurigkeit bei den Plätzen 4, 5 und 6 auf völlig verschiedenen Ebenen. Daniel Ricciardo, fangen wir mit ihm an, Ole. Traurig, weil er wusste, dass mehr drin war, nämlich ein Podiumsplatz auf jeden Fall. Ein herausragendes Rennen gefahren, erneut sich nach vorne gekämpft, nachdem er eine Grid-Penalty bekommen hat. Aber ja, trotzdem denke ich so ein bisschen auch, sich erneut so um die Früchte der Ernte gebracht fühlt. Aber diesmal muss er keinen Vorwurf an Renault machen.
Ich glaube, er ist schon froh, dass er überhaupt ins Ziel gekommen ist. Ja, also glaube ich wirklich. Ich glaube aber, dass das auch so das Beste mit dem Startplatz war, was er hier machen konnte. Klar wäre er weiter vorne gestanden, hätte es vielleicht sogar ein Renault-Doppelsieg, das wäre schön. Ein Red Bull-Doppelsieg vielleicht sogar geben können. Das Ding mit Ocon und Verstappen mal ausgegrenzt. Und Verstappen und Ricciardo sind sich ja auch schon mal ins Auto gefahren, habe ich gehört. Aber es hätte durchaus sein können. Ich denke, dass das trotzdem sehr gutes Rennen, sehr gute Leistung von Daniel Ricciardo war, mit der er auch zufrieden sein kann und mit der er auch dann nach Abu Dhabi reisen kann. Kann übrigens, glaube ich, schon mal sagen, wer in der Abu Dhabi Pressekonferenz sitzen wird am Donnerstag, nämlich Max Verstappen und Esteban Ocon. Da würde ich ziemlich viel drauf wetten.
Das war nebenbei. Ich hoffe, Walter Costa stellt eine Frage.
Oder Fernando Alonso.
Gentlemen. Question to your boss.
Ja, genau. Aber vielleicht kann Daniel Ricciardo ja in Abu Dhabi noch die Saison glücklich beenden, vielleicht mit einem Sieg. Das wird man sehen. An den Tests danach darf er ja leider nicht teilnehmen für Renault. Schade. Aber doch. Ich glaube, Daniel Ricciardo kann zufrieden sein. Ob es ist, weiß ich nicht.
Dann Traurigkeit auch bei Valtteri Bottas, glaube ich, Christian, ne? Also,
Das war ja nix.
Ja, eben. So, das war nix. Und erneut, jetzt würden natürlich die jetzt sagen, Esteban Ocon hat es sicherlich nicht mehr verdient, in der Formel 1 zu fahren, laut aufschreien, wenn man das sagt. Aber auch wenn Lewis Hamilton herausstellt, wie wichtig Valtteri Bottas für ihn als Teamkollege war, weil er sich gebückt hat und untergeordnet hat, wie es nur ging in der ganzen Saison und ihm geholfen hat und Blablabla, Christian, das kann nicht der Ansporn von Valtteri Bottas sein, so eine, ich möchte mal sagen, Minus-Performance abzuliefern am Sonntag.
Ja, ist aber jetzt auch nicht so, dass das großen Ausreißer wäre zu seinen sonstigen Leistungen in diesem Jahr, oder?
Das stimmt irgendwie, ne? Das ist schon, also wir werden natürlich noch im Laufe der nächsten Wochen eine eingehendere Analyse der Teamduelle auch machen, und da muss man, ich meine, klar, wenn man gegen Lewis Hamilton im Team fährt, ja, ist es schwer, dieses Teamduell für sich zu entscheiden. Aber Valtteri Bottas, der so talentiert unterwegs war, der so schnell unterwegs war, auch im Williams, wir erinnern uns an herausragende Leistungen von ihm. Und dieses Jahr kein einziger Sieg für ihn. nichts, gar nichts. Und Brasilien ja. war halt so das nächste, der tiefere Tiefpunkt von ihm.
Ich meine, eins finde ich so ein bisschen auffällig. Wir haben ja jetzt seit ein paar Wochen diese Felgendiskussion. Mhm. Im Übrigen Bradley Lord, der Mercedes-Pressesprecher, hat mich da ein bisschen darauf hingewiesen, dass man das Thema nicht zu sehr vereinfachen soll. Es geht natürlich nicht nur um die Felgen. Das Eigentliche, was da gelocht ist, sind ja nicht die Felgen per se, sondern sind die Standscheiben, die unter den Felgen liegen. Und die haben die Löcher, die man öffnen oder schließen kann. Und je nachdem, ob die offen sind, wird da eben Luft abgeleitet und wird der Reifen gekühlt. Einfach dadurch, dass Hitze entweicht oder eben nicht. Das vielleicht mal, damit wir da wirklich detailgetreu wissen, wovon wir eigentlich sprechen. In Austin und Mexiko ist Mercedes ja ohne diese Felgen gefahren, beziehungsweise schon mit diesen Felgen, aber eben mit geschlossenen Löchern. Ich vereinfache es nur immer ein bisschen. Und plötzlich war Mercedes nicht mehr konkurrenzfähig, beziehungsweise hat dramatische Probleme gehabt, damit die Reifen sozusagen über die Distanz zu bringen. Am Freitag in Brasilien sind sie mit offenen Löchern gefahren. Und plötzlich war Mercedes wieder 1 und 2, Doppelbestzeit. Dann haben sie das am Samstag und Sonntag wieder rausgenommen. Und plötzlich sind wieder andere konkurrenzfähiger. Also ich nehme ganz ehrlich bei aller Liebe zu Bradley Lord, liebe Grüße an dieser Stelle und auch zu Toto Wolff, der gerade aus dem Flieger gestiegen ist, wer mir geschrieben hat vorhin.
Ich nehme denen nicht ab,
dass diese Felgen keine Rolle spielen bei der Mercedes-Performance in den letzten Wochen. Und warum ich darauf jetzt komme, ist, weil ich das Gefühl habe, dass Lewis Hamilton diese Sache noch ein bisschen besser im Griff hat als Valtteri Bottas. Wenn wir uns an die Schlussphase in Austin zum Beispiel erinnern, hat sich Bottas ja extrem schwer getan und Hamilton war ein bisschen besser noch im Spiel, obwohl auch bei ihm die Reifen Probleme hatten. Aber jetzt haben wir es wieder gesehen, Hamilton hat es noch so halbwegs im Griff gehabt, war nicht so dominant, wie man das bei den letzten Rennen gesehen hat. Also mit letzten Rennen meine ich jetzt vor Austin. Aber er hat es einfach besser im Griff gehabt als Bottas. Und ich glaube, mit dieser Schwierigkeit der Reifen, mit dieser zusätzlichen Challenge, das hat Hamilton dann einfach ein bisschen besser im Griff und Bottas tut sich damit irgendwie schwerer. Kann sein, dass alles nur Zufall ist, dass es alles gar keine Rolle spielt, aber ich glaube es nicht, ganz ehrlich. Was man beobachten kann, ist einfach, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen den Felgen und zwischen der Performance von Mercedes. Und insbesondere eben Valtteri Bottas.
Ja. Also das sehe ich auch ganz genauso und sind wir mal ganz ehrlich, ohne den Verstappen-Ocon-Vorfall, ich weiß jetzt gar nicht, ob die Löcher jetzt hier auffahren oder nicht, ist aber auch egal, ohne den Verstappen-Ocon-Vorfall wäre Mercedes hier bzw. Lewis Hamilton hier ohne Chance gewesen, ja. Das muss man richtig. Ganz klar und sagen.
Warum, ich kann dir die Frage beantworten, Löcher waren zu, weil man einfach nicht riskieren wollte, einen Protest, das ist auch nachvollziehbar meiner Meinung nach, deswegen Löcher waren zu. Also nur am Freitag sind die offen gefahren, Samstag, Sonntag wieder zu.
Ja, und ich glaube schon, dass es da einen sehr starken Zusammenhang gibt. Also es ist ja schon auffällig, ne, in den letzten Rennen gewesen. Und das Ding ist halt auch, es täuscht so ein bisschen, glaube ich, alles, beziehungsweise die Leistung von Lewis Hamilton tauscht so ein bisschen über Mercedes generell weg, weil ich glaube, die wahre Benchmark ist eigentlich nicht Lewis Hamilton, sondern Valtteri Bottas die Saison über. Ich glaube, dass bei Hamilton sehr stark der Hamilton-Faktor eine Rolle spielt und Hamilton hat ja nun auch ein paar Siege abgestaubt, so wie den hier oder in Hockenheim zum Beispiel und ich kann mir vorstellen, dass es nächstes Jahr nicht so ganz einfach wird, für Mercedes, was gar nicht mehr mal nur an den Löchern liegt, aber so ganz generell, denn wenn man sich mal anguckt, wo Valtteri Bottas so die ganze Saison rumgefahren ist, das war jetzt nicht wirklich gut, ja, und er ist der einzige der 6 Top-Fahrer, der keinen Sieg geholt hat, vielleicht ändert sich das noch in Abu Dhabi, der hat er ja letztes Jahr auch gewonnen, aber ich sehe es fast nicht, auch wenn natürlich Abu Dhabi eine Mercedes-Strecke ist, also Ferrari hat da noch nie gewonnen, das nur schon mal als kleine Info. Aber trotzdem wird das, glaube ich, schwierig. Und mal gucken, wie es dann nächstes Jahr wird. Ich glaube, dass der Hamilton-Faktor dieses Jahr sehr, sehr, sehr entscheidend war. Von daher sollte man sich vielleicht dann doch nochmal ausgiebig über diese Konstrukteurs-WM freuen, denn ich weiß nicht, ob es die letzte war. Ja, kann natürlich auch wieder sein, dass nächstes Jahr wieder so ist, dass Mercedes wieder alles wegrockt. Möglich wäre es, aber die Zeichen verdichten sich ja, dass es nicht so ist, denn auch Red Bull ist ja jetzt mit dem Renault schon gut. Ich glaube, dass sie mit dem Honda nochmal einen Schritt machen werden. Also, das wird spannend. Übrigens, kleine Info noch hier am Rande. Gerade irgendwie lese ich das gerade, dass Kubica wohl nächstes Jahr tatsächlich bei Williams fährt und Esteban Ocon bei allen drei Mercedes-Teams Reservefahrer wird. Also, das vielleicht nur als kleiner Newsflash.
Okay. Und Ja, Sebastian Vettel. Wollen wir noch über ihn sprechen, Christian?
Da war auch nichts.
Auch eine traurige Gestalt am Sonntag, erneut der Ferrari. Vor allem er, so ein bisschen das Sinnbild der Krise bei Ferrari, obwohl Kimi Räikkönen ja grundsätzlich stabile Leistung bringt, muss man ja sagen. Es ist stabil, Platz 3, Platz 2, mal Platz 1, wie wir gesehen haben. Ja, aber er macht das stabil, während Sebastian Vettel ja wieder sehr mit sich selbst gehadert hat. Ich glaube, legendär wird sein, komm, mach weg, hopp, sein und bleiben.
Super,
also,
komm mal weg.
Das Beste, viel besser war noch diese Handbewegung. Ja. Dieses wilde Gewinke, ja, da hat sich Halo mal nicht bezahlt gemacht. Der hat ihn, glaube ich, nicht gesehen, diese Hand, weil mit diesen schwarzen Handschuhen und dem schwarzen Halo, ja, komm, mach weg, hopp. Ne, also, das bleibt für mich, also, das ist für mich der Spruch des Jahres und werde ich auch ab jetzt für alles benutzen, auch wenn ich an der Ampel stehe und jemand nicht schnell genug losfährt, sage ich, komm, mach weg, hopp. Ne? Dann hört er sofort
was. Weißt du, was da das Problem war? Ich glaube, der Viermann, der da stand, hat wahrscheinlich Bose-Kopfhörer gehabt und hat deswegen nichts gehört.
Das ist es nämlich. Das ist es.
Oh, herrlich. Er hat auch Noise-Canceling gemacht, ja. Sebastian Vettel hat in dem Prozess eine Waage kaputt gemacht. Timo Glock fechtet das an. So oder so, ich glaube, 25.000 Euro Strafe für Sebastian Vettel. Das ist teure Waage gewesen, auf jeden Fall. Auch von Bose bestimmt. Kann man bald auch kaufen.
Brauche ich für zu Hause die Weight Cancelling.
Genau, die Weight Cancelling.
Zeigt das Gewicht einfach nicht an.
Die mutet dein Gewicht und dann fühlst du dich ganz leicht, wo immer du auch bist. So, komm, Sebastian Vettel, Christian, ist, glaube ich, froh. Es geht auch so ein bisschen in die Emotionen. Erleichterung, glaube ich, wenn die Saison in Abu Dhabi endlich vorbei ist.
Ja, bestimmt. Mei, ich weiß nicht, der hat auch dem Räikkönen so bereitwillig Platz gemacht, was irgendwie signalisiert, glaube ich, der ist halt schon fertig. Jetzt kann er nicht mehr Weltmeister werden. Konstrukteurs-WM war noch so ein Sekundärziel, glaube ich. Das war ihm zu dem Zeitpunkt dann auch schon klar, das wird auch nichts mehr. Der ist halt fertig, glaube ich, jetzt mit dieser Saison. Das ist auch gut so, das ist schlecht gelaufen. Haken drunter, nächstes Jahr neue durchstarten. Der will, glaube ich, nicht. Der wird am liebsten, glaube ich, gar nicht mehr nach Abu Dhabi fliegen. Der wird direkt am liebsten testen, das neue Auto loslegen, die Truppe motivieren und nochmal neu anfangen, weil das für ihn hat das jetzt halt echt keinen Biss mehr. Da geht es halt um nichts mehr. Jetzt vielleicht noch, das haben wir, glaube ich, schon mal gesagt, in Abu Dhabi nochmal versuchen, irgendwie positive Stimmung mitzunehmen. Dass die da noch nie gewonnen haben, war mir übrigens gar nicht klar. Aber das wäre natürlich gerade, wo ja die Ferrari World auch in Abu Dhabi ist, riesiger Ferrari-Themenpark, wäre es dringend mal an der Zeit eigentlich. Schauen wir mal, ja, aber Sebastian Vettel ist durch. Kimi Räikkönen auch nicht überragend gefahren, meiner Meinung nach. Also im Rennen einigermaßen okay, war aber das ganze Wochenende wirklich substanziell langsamer als Vettel. Nur im Rennen war er dann plötzlich auf Augenhöhe, was mir so ein bisschen zeigt, Sebastian Vettel soll ja ein paar technische Probleme gehabt haben mit dem Sensor. Genaueres wissen wir nicht. Ja, da war mehr drin für Ferrari, glaube ich, an diesem Wochenende. Weil an einem Wochenende, wo Mercedes wieder mit den Reifen zu kämpfen hat und wo Lewis Hamilton jetzt nicht siegverdächtig war und Red Bull, die ja eigentlich nirgendwo waren am Freitag und Samstag, plötzlich dominierend ist im Rennen, da muss man eigentlich sagen, wäre eigentlich ein Fenster für Ferrari da gewesen. Auch noch dazu mit diesem Reifenvorteil eigentlich im ersten Stint. Aber das ist ja auch komplett in die Hose gegangen. Erstmal schon Start verpasst und dann die ersten drei, vier Runden von Vettel haben ja nicht besonders glücklich ausgesehen, so insgesamt. Also ja, Wochenende zum Haken drunter setzen. Ist aber auch nicht weiter tragisch, weil es eben um nichts mehr geht.
Ole, noch was zu Sebastian Vettel?
Ja, wie ich schon gesagt habe, war nix. Ne? Aber wahrscheinlich, ja, Motivation, die ist wahrscheinlich noch schlechter als die von Kimi Räikkönen, die wir ja gelernt haben unter der Woche. Falls jemand das Video gesehen hat, das Interview mit Will Buxton. Wenn nicht, bitte unbedingt nachholen, wenn ihr Englisch könnt. War wahrscheinlich aber auch schwieriges Rennen für Sebastian Vettel bezüglich Reifen etc. Start, ja, war schon auch nicht so gut. Im Qualifying sah es ja noch relativ gut aus, aber im Rennen war dann mal wieder, und das ist ja auch so ein Trend, irgendwie der Saison Kimi Räikkönen der bessere und insgesamt für mich auch Kimi Räikkönen natürlich der konstantere Fahrer, auch wenn Vettel mehr Siege hat diese Saison. Aber Kimi Räikkönen mit einem Podium, ja, also hat er, glaube ich, selbst nicht mitgerechnet, war aber doch im Rennen eine gute Leistung. Die Sieger waren natürlich super, ja. Dieses Bild, wie Max Verstappen weggeht und Hamilton vorne mit den Tänzerinnen ist und Kimi einfach nur da steht mit seiner Brille und nicht weiß, was er da soll. Ja. herrlich. Und mal gucken, vielleicht springt ja für Kimi noch ein Sieg in Abu Dhabi raus. Also zu wünschen wäre es ihm ja, würde die Saison, glaube ich, nochmal auch für ihn abrunden, bevor er dann mit Sauber nächstes Jahr um Podiumsplätze fährt. Kimi testet den Sauber ja übrigens auch schon bei den Testfahrten in Abu Dhabi, also das wird sicherlich auch ganz spannend. Und ja, für Vettel, ja, vielleicht kann er sich nochmal extra motivieren in Abu Dhabi, wahrscheinlich aber auch nicht. Und zur Weltmeisterschaft hat er dann halt gesagt, komm, mach weg. Und dann nächstes Jahr wieder einen neuen Anlauf.
Wir machen eine kurze Pause und dann kommen wir zur nächsten Emotion. Freude. Ja, und um wen kann es da anders gehen als um Lewis Hamilton? Bleibt dran. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de.
Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Alles, was es über den Fußball im Osten zu berichten gibt.
Auf Kurios.
Wir haben jahrelang was geworden.
Ernst.
Das habe ich noch nicht erlebt, sowas dreckig. Schicken Sie mir einen Chefredakteur, wie können Sie mich überhaupt sowas ansprechen?
Unfair.
Also nichts, da kriegst du so ein ekliges Tor und dann verlierst du das Spiel.
Oder lustig.
Ich pack dich doch gar nicht an. Und dann habe ich ihn angezimmert.
Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Mit Kevin Albrecht und Tobias Gebler. Auf meinsportpodcast.de.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, viermal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports auf meinsportpodcast.de.
Ihr hört Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Wir kommen zur nächsten Emotion hier im Samba der Emotionen bei uns in der Sendung, der im Rückblick auf den großen Preis von Brasilien. Wir tanzen Samba wie bei der Siegerehrung und kommen jetzt zur Emotion Freude und beginnen da nicht mit Lewis Hamilton, sondern mit Romain Grosjean. Ich möchte gerne mit Romain Grosjean anfangen, lieber Christian, der, ich sag mal, auf die alten Saisontage doch nochmal Leistung findet und wirklich ein gutes Rennen abgeleistet hat. Ebenso natürlich sein Teamkollege Kevin Magnussen. Ich glaube, das war auch ganz wichtig für Haas, dass die so gegen Ende der Saison doch nochmal zeigen, dass sie eigentlich Best of the Rest sein wollen. Aber irgendwie, ich weiß nicht wieso, für Romain Grosjean hat es mich ganz besonders gefreut.
Ja, mich auch, auch weil er einfach eine tolle Leistung gebracht hat. Aber ich glaube, es war jetzt auch nicht so, dass der Samba getanzt hat wegen diesem, was war es dann, siebter Platz?
Achter Platz.
Immerhin. Ja, aber Haas generell finde ich dieses Wochenende sehr stark unterwegs gewesen. Also wenn man sich die Trainings anschaut, die ja, was den reinen Speed angeht, oftmals fast der bessere Indikator sind als das Rennen, dann war Haas relativ klar Best of the Rest dieses Wochenende. Und Grosjean war intern schneller als Magnussen, regelmäßig. Im Rennen hat es irgendwie der Leclerc mit dem Sauber halt besser hinbekommen. Ja, weiß ich nicht, was ich da groß sonst noch dazu sagen soll, ehrlich gesagt.
Christian,
die Saison nähert sich dem Ende zu.
Christian Thun hat in unserer Telegram-Gruppe at Starting Grid, wenn ihr beitreten möchtet, macht das auf jeden Fall. Ist eine sehr unterhaltsame Gruppe, mit sehr vielen kontroversen Diskussionen auch. Hat er eine Frage zu Grosjean gestellt, wie wird er das mit seiner Steigerung sehen? Im Qualifying ist er wieder eine Granate, wie früher beim Rennen ist Magnussen trotzdem der Schnellere. Vielleicht lässt es Grosjean vorsichtiger angehen, Ole. Ist das etwas, dass er vielleicht sich im Rennen ein bisschen zurücknimmt und ja, da vielleicht so ein bisschen was von seiner Granatenhaftigkeit wie im Qualifying vermissen lässt?
Das glaube ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, dass beide da noch versuchen, das Beste rauszuholen und ja, mal klappt es halt für den einen besser, mal für den anderen besser. Ich glaube, Magnussen oder ich weiß, wer hatte die Berührung mit Ericsson am Start?
Weiß keiner.
Das weiß ja wirklich keiner.
So.
Tonausfall.
nein, aber einer von beiden war es. Jedenfalls, keine Ahnung. Jedenfalls, Magnussen hatte ja zweimal irgendwie da so ein Gedränge, glaube ich, mit Hülkenberg da am Start, wo er ja vielleicht dann auch ein bisschen zurückgefallen ist. Aber Von Haas, aber man muss sagen, von Haas insgesamt gute Leistung. Platz 8, Platz 9. Das war schon, haben wir schon mal schlechter gesehen dieses Jahr. Ich glaube einfach, dass beide da noch versuchen, dann in der Konstrukteurs-WM was rauszuholen. Ich glaube, nach oben oder nach unten sind sie da relativ safe. Und von daher, ja, sie waren halt hier passend zur Lackierung so ein bisschen die graue Maus, was die Regie angeht. Soll das Rennen aber nicht schmälern. Und ich glaube nicht, dass da jetzt einer vorsichtiger oder aggressiver ist. Ich finde es ein bisschen schade, dass Max Verstappen nicht mit Kevin Magnussen aneinander geraten ist. Ich glaube, das hätte danach noch richtig lustig werden können. Aber so war das mal wieder ein sehr gutes Ergebnis für Haas. Und vielleicht kann man das ja beim Abu Dhabi Grand Prix, auf den wir uns alle sehr freuen, nochmal wiederholen.
Freude, Freude, Freude auf jeden Fall auch bei Charles Leclerc, der Monegaste, der mit seinem Sauber auf Platz 7 gelandet ist. Lukas in unserer Telegram-Gruppe at Starting Grid. Bei der Performance von Leclerc am Sonntag gehe ich davon aus, dass er 2019 mit Ferrari um den Fahrertitel fahren wird, Christian. Sollen wir schon so weit gehen bei Charles Leclerc? Sehen wir schon den zukünftigen Contender auf den Formula One Drivers World Championship?
Erstmal habe ich mir gerade eben den Luxus gegönnt und kurz mit F1 TV im Replay geschaut. Es waren Ericsson und Grosjean in der ersten Kurve. Also da, ja, da sind auch wirklich ein bisschen Fetzen geflogen. Das nur mal aufgeklärt. Leclerc, ja, absolut. Kann ich mir vorstellen, dass das wirklich ein Topfahrer der Zukunft ist. Das Einzige, was dieses Wochenende irgendwie ein kleiner Makel war, war ja, dass er das Qualifying gegen Marcus Ericsson verloren hat. Muss man ehrlich sagen, wenn du Weltmeister werden willst, solltest du keine Qualifyings gegen Marcus Ericsson verlieren. Bei aller Anerkennung und bei allem Respekt für Marcus Ericsson, der sich sicher deutlich gesteigert hat. Aber ja, ich glaube, Sebastian Vettel, das kann ich mir gut vorstellen, dass sich der warm anziehen muss nächstes Jahr. Er wird mit Sicherheit ein paar Lektionen gelernt haben aus dieser Saison 2014, als Daniel Ricciardo zu Red Bull kam. Wir erinnern uns, Ricciardo am Jahresende in der Abrechnung vor Vettel als Neuankömmling im Team, hat auch 3 Rennen gewonnen und Vettel keins. Viel wird sicher auch ein bisschen damit zu tun haben, wie gut kommt welcher Fahrer mit dem Auto dann zurecht. Also ich glaube, es ist schwer, das vorherzusagen. Aber ich glaube nicht, dass das eine Nummer wird, wo der Leclerc da hinkommt und Vettel sich entspannt zurücklehnen kann und eine schöne junge Nummer 2 hat, die ihm hilft, so wie das Massa damals bei Schumacher war. Ich glaube, da wird es richtig Gegenwind geben. Also zumindest wird Leclerc das probieren und ich glaube, fahrerisch kann er das.
Ich wollte eigentlich gerade bei Sebastian Vettel schon was reinbringen. Und zwar habe ich das Gefühl, dass man aktuell den gebrochensten Vettel sieht, den man jemals gesehen hat in der Formel-1-Karriere. Und wenn man jetzt diese Metapher weiterführen möchte, dann zumindest von einem angebrochenen Vettel sprechen möchte, kann Charles Leclerc tatsächlich dafür sorgen, dass er komplett bricht. Und ich glaube, dann werden wir eine sehr interessante Saison 2019 bei Ferrari sehen und da sehr viel Gesprächsstoff hier auch für Starting Grid bekommen. Freude sicherlich auch bei Sergio Perez, der mit seinem Force India auf Platz 10 gefahren ist. Ich denke auch da, Ole, muss man sagen, das Maximum rausgeholt hat aus dem Auto, obwohl Force India natürlich noch so ein bisschen in der Konstrukteurswertung darauf schielt, doch noch ein bisschen zu klettern. Wenn möglich, dann zumindest irgendwie am McLaren noch vorbeizukommen, auch wenn es sehr, sehr eng wird. Möglich ist alles. Platz 10 für ihn, für Esteban Ocon blieb ja dann noch am Ende Platz 14. Tja, haben sich vielleicht ein bisschen mehr ausgerechnet, aber auch im Interview im Paddock Pass danach hat man ja einen erleichterten, glücklichen Sergio Perez gesehen.
Ja, also das war definitiv das Maximum, was man hier rausholen konnte. Die waren das ganze Wochenende eigentlich nicht bei der Musik dabei. Auch Esteban Ocon war ja auch ohne Stop-and-Go-Penalty nicht gut dabei. Aber Sergio Perez schafft es dann eben, das Auto dann da irgendwie in die Punkte zu bringen und noch einen Punkt zu holen. Das schafft Esteban Ocon dann halt nicht immer, ja. Und ich denke, mehr war, aber wenn man sich die Pace von Haas und auch Sauber insbesondere anguckt, dann da nicht unbedingt drin. Das Interessante ist ja, dass Force India / Racing Point, ja, ich möchte den Namen nur noch mal ins Spiel bringen, falls ihr den schon wieder vergessen habt, nur noch 6 Punkte vor Sauber ist. Ja, und das ist natürlich bei der aktuellen Entwicklung ganz interessant, denn aktuell ist Sauber das bessere Team. Und man stellt sich jetzt mal vor, Marcus Ericsson wäre auch in die Punkte gefahren. Dann wäre man da schon davor. Also das kann in Abu Dhabi nochmal spannend werden. Das ist das Einzige, was noch spannend ist, tatsächlich. Übrigens, da nur als kurze Info, weil ich es gerade offen habe. McLaren hat 62 Konstrukteurspunkte. wenn man sich die aktuellen Rennen anguckt, weiß man nicht, wie man die geholt hat, muss ich ganz ehrlich sagen.
Finde ich so, Entschuldigung, wenn ich reinspringe, aber da finde ich so toll, sich zurückzuerinnern an Melbourne, was das mit Abstand beste Rennen von McLaren war.
Das stimmt.
Wo die uns alle erklärt haben, tut uns leid, Melbourne, das war eine ganz miese Performance, aber das wird unser schlechtestes Saisonrennen bleiben.
Ja, das war das Beste.
Tja.
Es war das Beste.
Wir können gleich noch über McLaren sprechen. Lass uns noch beim Thema Freude natürlich auf Lewis Hamilton zu sprechen kommen, Christian. Ich habe es ganz am Anfang angesprochen. Der 50. Sieg in der Turbo-Hybrid-Ära für Lewis Hamilton. Damit hat er fast die Hälfte aller Rennen in dieser Turbo-Hybrid-Ära für sich entscheiden können. Der Hamilton-Effekt, Ola hat ihn angesprochen. Es passt, dass genau er Nutznießer dieses Unfalls zwischen Esteban Ocon und Max Verstappen war und damit Mercedes den 5. Konstrukteursweltmeistertitel in Folge sichert. Er hat davor natürlich noch die 100. Pole eingefahren für Mercedes in der Formel 1. Also der Rekordmann auf dem Weg hin zu den Michael Schumacher-Rekorden, vielleicht. Trotzdem, ich glaube, wir müssen auch noch, auch bei Ihnen, bei aller Freude über die Situation mit Sergej Sirotkin sprechen, im Qualifying. Beide waren auf der Outlap und Sergej Sirotkin hatte Glück, dass er eine Reaktion hatte, die man da einfach haben muss, um was Schlimmeres zu verhindern. Lewis Hamilton zog einmal kurz nach links oder nach rechts und dann war es fast geschehen. Das war natürlich ein Schockmoment. Das darf eigentlich einem Lewis Hamilton, finde ich, nicht passieren in so einem Moment.
Hast du grundsätzlich recht, Kevin. Allerdings muss man, glaube ich, um die Situation wirklich zu verstehen, mal auf die Wurzel gehen, wie es dazu kam. Also was passiert in so einem Qualifying? Die gehen in der Regel, wenn diese Phase erreicht ist, fast alle gleichzeitig raus, ja, in so einem gewissen Abstandstakt, aber die sind alle in der gleichen Runde. Das heißt, der Erste geht auf seine Outlap, dann der Zweite, dann der Dritte, dann fängt der Erste eine schnelle Runde an. Was für uns im TV wahnsinnig kompliziert und undurchsichtig aussieht, ist eigentlich ganz einfach, weil die unmittelbar auf der Strecke beisammen sind, sind in der Regel alle auf der Outlap. Also dass schon wieder einer zurückkommt von der schnellen Runde, das gibt's eigentlich verhältnismäßig selten. Auch Sirotkin und Hamilton waren ja, wie du richtig sagst, beide auf einer Outlap. Das heißt, da gab es jetzt für die Mercedes-Ingenieure im Kommandostand keinen Grund, den Lewis Hamilton irgendwie zu warnen, dass da von hinten einer schnell rankommt. Was jetzt der Auslöser dafür war, dass das passiert ist, war, dass Hamilton hat ein bisschen Abstand genommen zu dem Fahrer vor ihm. Ich glaube, das war Bottas, habe ich jetzt nicht mehr hundertprozentig im Kopf. Während Sirotkin aus irgendeinem Grund, der sich mir noch nicht ganz darstellt, gebolzt ist wie ein Irrer, schon vor der letzten Kurve. Und dadurch ist es überhaupt erst entstanden. Dann hat natürlich Hamilton, das stimmt, in dieser Situation falsch reagiert, aber weil er eben mutmaßlich nicht ausreichend vorgewarnt war, weil keiner damit rechnen konnte, hat er einfach gesehen, da kommt einer richtig schnell und ist instinktiv nach links gegangen, weil er natürlich dachte, das ist auf seiner schnellen Runde, weil das ist die Annahme, die du dann haben musst und die wollte er dem natürlich nicht kaputt machen. Also ich glaube, ja, grundsätzlich soll es nicht passieren, aber der Auslöser davon war so ein bisschen eigentlich nicht Fehlverhalten, aber ungewöhnliches Verhalten von Sirotkin und Williams. Und dadurch ist das halt entstanden. Und dann war es einfach äußerst unglücklich, weil in einer Millisekundensituation es haben sich dann halt zwei für die gleiche Variante entschieden, nämlich nach links zu ziehen. Warum ist das passiert? Sirotkin auch nach links gezogen, weil er ja nicht auf seiner schnellen Runde war. Wäre er auf seiner schnellen Runde gewesen, wäre der Instinkt wahrscheinlich gewesen, auf der Linie zu bleiben. War er aber nicht. Hamilton konnte das nicht wissen. Der dachte, der ist auf seiner schnellen Runde und das ist dann unglücklich entstanden. Und deswegen finde ich auch richtig, dass die FIA in dem Fall nichts sanktioniert hat, was ja viele lautstark gefordert haben. Shit happens. Im Endeffekt ist nichts passiert dabei. Ich glaube, der Auslöser war so ein bisschen das ungewöhnliche Verhalten vom Sirotkin.
Okay, dann konzentrieren wir uns auf Lewis Hamilton, die Freude. Sie war so groß, dass die Barriere abgekippt ist. Das war auch wiederum so eine Szene für sich. Also irgendwie gab es sehr viele dieser Szenen, die so außerhalb des Rennens stattfanden, die eigentlich am unterhaltsamsten waren und vor allem die Reaktion von Matteo Bonciani heißt der, ne? Der gute Mann von der FIA, der da rumhängt. Der kopfschüttelnd da vorstand. Das ist so
der
einer.
Das ist mein absoluter Fave.
Ja, das ist wirklich, das ist einer meiner Lieblingsangestellten. Den möchte ich auch mal kennenlernen, Chris. Das müssen wir mal hinbekommen.
Ja, das ist ein super Typ übrigens. Auch einer, der gerne eine Zigarette raucht. Und wirklich grandioser, netter Kerl, von dem man sehr viel haben kann, der sich sehr bemüht ist um ordentliches Verhältnis zu den Journalisten. Also Top-Kerl.
Aber diese Szene, wie das runterkippt, dann der Stammesälteste von den ganzen Mechanikern, der erste ist, der ganz unten liegt und Lewis Hamilton sich erstmal um ihn kümmert und dann den Rest. Und Matteo Bonciani geht echt kopfschüttelnd dahin und versteht die Welt nicht mehr. Also super. Einfach super, diese Szenen. Ja. Trotzdem, ich glaube, man kann festhalten, Mercedes wird verdient Konstrukteursweltmeister. Ich glaube, keine Frage, was das Team da leistet. Und Ole, du hast schon richtig gesagt, der Hamilton-Effekt, der Hamilton-Faktor ist nicht zu unterschätzen. Aber am Ende des Tages bringen sie einfach die konstanten Leistungen und so sind sie verdient Konstrukteursweltmeister der Formel-1-Saison 2018 geworden.
Definitiv. Also das muss man ganz klar sagen, auch wenn natürlich ja, der Hamilton-Faktor schon dieses Jahr, glaube ich, ein bisschen größer war als in den vergangenen Jahren. Und aber auch Valtteri Bottas ist ja jetzt kein Nasenbohrer, das muss man ja auch ganz klar sagen. Der fährt halt auch dann auch eben die Punkte ein, die es dann eben braucht, ja. Und das darf man nicht unterschätzen. Valtteri Bottas hätte natürlich ein, zwei Rennen gewinnen können, durfte nicht. Und wirklich verdient, Fahrerweltmeister verdient, Konstrukteursweltmeister, ganz klare Sache. Also das brauchen wir nicht zu diskutieren. Ob das im nächsten Jahr dann wieder so sein wird, das ist eben die große Frage. Da würde mich natürlich eure Meinung mal interessieren. Das könnt ihr ja gerne mal in die Gruppe schreiben, entweder bei Telegram oder in unserer Facebook-Gruppe, Starting with F1 Fans, ob ihr glaubt, so wie ich, dass es nächstes Jahr sehr schwierig werden wird für Mercedes. Das werden wir sehen, aber in diesem Jahr war man mal wieder das Maß aller Dinge. Es ist natürlich, was ich ganz interessant finde, ist, wie man jetzt dann oder wie viele jetzt dann auch drauf kommen, die Leistungen von Nico Rosberg dann noch ein bisschen anders einzuschätzen, wenn man sich Valtteri Bottas so anguckt. Denn das ist ja die große Frage, wo wäre man eigentlich, wenn Nico weitergefahren wäre? Wäre es so, dass es ähnlich wäre wie jetzt oder wäre man immer noch genauso überlegen? Das ist halt die Frage, die im Raum steht, die wird man natürlich nicht beantworten können, aber ja. Der Hamilton-Faktor war entscheidend dieses Jahr und er hat sich dann auch nochmal neben das Auto gekniet und draufgeklopft. Ja, ganz wichtig. Übrigens, was ich an diesem Vieh, Mann, ich habe den Namen leider nicht behalten, beziehungsweise kann ich nicht aussprechen, so geil finde, dass er sofort die Feierlichkeiten eigentlich abbrechen will.
Ja.
Ja. Und sofort sagt, ihr müsst zur Siegerehrung. Und nach dem Motto, das ist doch dann auch sehr interessant. Ja, bei Mercedes kann man sich freuen. Das ist ja dann vielleicht auch für die Teams ist das ja die größere Weltmeisterschaft. Ich bin übrigens darauf gespannt, ob es in den nächsten, sagen wir mal, 10, 15 Jahren dazu kommen wird, dass dieser Titel wichtiger wird als die Fahrerweltmeisterschaft, weil die Teams ja immer wichtiger werden. Ja, bin ich mal gespannt drauf.
Das ist wirklich eine interessante Frage, Christian. Können wir vielleicht mal in einem anderen Podcast oder einer anderen Ausgabe besprechen. Thema Freude. Ich glaube, auch bei Red Bull Racing kann man sich freuen. Erneut eine steile Entwicklung genommen in der zweiten Saisonhälfte. Wenn das, was Ole sagt, dass man mit dem Honda-Antrieb dann nochmal einen Schritt nach vorne machen kann, mit einer gewissen Konstanzpart, dann, wenn man auf die Performance des Rennens in Brasilien schaut, da hat man Ferrari und Mercedes, ich möchte mal sagen, in die Tasche gesteckt. Und das ist, glaube ich, was vor allem Dr. Helmut Marko ein kleines Grinsen auf sein oftmals so griesgrämiges Gesicht zaubert.
Ja, aber ich wäre noch vorsichtig, weil ich habe es vorher schon gesagt, ich glaube, Mercedes war nicht repräsentativ wegen dieser Felgengeschichte. Ich glaube, die könnten besser, wenn sie die Löcher aufmachen würden. Und auch bei Ferrari glaube ich, dass es war ja Kimi Räikkönen letztendlich die Referenz im Rennen, aber der Schnellere an diesem Wochenende war eigentlich Vettel, aber der hat es aus irgendeinem Grund im Rennen nicht hinbekommen. Vielleicht war es wirklich nur dieser Sensor, von dem Maurizio Arriva Bene gesprochen hat. Das heißt, ich glaube, dass Ferrari und Mercedes unter Level performt haben, und dass Red Bull einfach die Gunst der Stunde genutzt hat, das sehr gut gemacht hat. Vielleicht wären sie auch aus eigener Kraft siegfähig gewesen. Im Rennen waren sie tatsächlich konkurrenzfähig. Im Qualifying hat eine halbe Sekunde gefehlt, wollen wir mal nicht unterschlagen. Das ist eine richtige Menge Holz auf einer Strecke, die nur knapp mehr als 4 Kilometer lang ist. Also ich wäre vorsichtig damit, schon jetzt Schlüsse drauf zu ziehen, dass Red Bull das in den Winter mitnehmen wird und nächstes Jahr in Melbourne dementsprechend stark sein wird. die waren immer stark gegen Saisonende die letzten Jahre. Jetzt müssen sie es halt wirklich auch mal mitnehmen. Aber es stimmt, die Richtung stimmt. Und die große Frage wird sein, wenn wir über Red Bull und 2019 reden, was ist mit dem Honda-Motor? Ich glaube, damit steht und fällt das, weil das Red Bull mit Adrian Newey an der technischen Spitze oder zumindest als Inputgeber, was die Aerodynamik betrifft, dass die das können, ein tolles Chassis zu bauen, davon können wir ausgehen. Aber Honda, ob Honda dann schon so weit ist, wirklich mit Mercedes und Ferrari mitzufahren, das wird die Frage sein. Momentan ist man bei Red Bull ja sehr, sehr optimistisch, dass Honda das kann. Die Aussagen sind ja fast schon euphorisch teilweise. Warten wir mal ab, wie es ist, wenn der Motor wirklich drinsteckt.
Dann kommen wir zu einer weiteren Emotion, um dann auch, glaube ich, alle Emotionen abgedeckt zu haben. Und zwar der Emotion, mir ist alles scheißegal. Und damit kommen wir zu unserer beliebten Rubrik Neues bei McLaren Renault. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt, aber ist immer noch beliebt bei euch zu Hause, ganz sicher. Und Fernando Alonso, Ole, wir haben ihn leicht angerissen. Jetzt ist deine Chance, über McLaren zu sprechen, über auch Stoffel van Dorn, der ja erneut, und wenn ihr die Van Dorn Challenge gemacht habt, jetzt ja auch endlich im Onboard Live-Effekte habt, ja, nämlich die Motorengeräusche. Toll, oder? Endlich hat man es hinbekommen bei F1 TV. Sprechen wir gleich nochmal kurz drüber, über F1 TV generell. Gibt auch einige Fragen in der Starting with F1 Fans Facebook-Gruppe. Ja, Van Dorn und Alonso, beide werden in Abu Dhabi ihr letztes Formel-1-Rennen fahren. Wahrscheinlich beide ihr letztes Formel-1-Rennen ihrer Karriere, obwohl bei Alonso weiß man das ja nicht so, bei Van Dorn kann man sich da relativ sicher sein. Ja, Performance zum Niederknien, möchte ich sagen, ne?
Ja, also natürlich vor Stoffel van Dorn, der immer wieder eine fantastische Leistung gebracht hat. Da kann man nur auf die Knie gehen, da hast du vollkommen recht, Gavin. Ja, also das, ich weiß, ich habe bei McLaren das Gefühl, die haben absolut gar keinen Bock mehr. So ganz generell, dass man einfach gesagt hat, komm, mach weg, lass die Scheiße. Wir machen das nächstes Jahr nochmal. Ja, ich komme nochmal rein, so nach dem Motto. Ja, nächstes Jahr die Karten dann neu gemischt mit Lando Norris und Carlos Sainz, was auf dem Papier jetzt auch nicht so die beste Fahrerpaarung sein wird, denke ich mal. Für Fernando Alonso reicht es dann noch, um im Qualifying vor Stoffel van Dorn zu bleiben, der mal wieder Letzter geworden ist, ja. Alleine das ist ja auch, in dem McLaren Letzter werden im Qualifying, aber dafür ganz gutes Rennen gefahren, Stoffel van Dorn. Ich glaube, was war er, 13., 14. oder irgendwie sowas in die Richtung. Chapeau, gut, sind ein paar Leute ausgefallen, aber trotzdem tolles Teamduell mit Fernando Alonso gehabt, wurde von ihm überholt, hat ihn wieder überholt, fantastisch. Also, wer die Van Dorn Challenge gemacht hat, das ganze Rennen aus der Onboard von Stoffel van Dorn zu gucken, ohne ja, umzustellen, der wurde hier definitiv belohnt. Eine Chance gibt es noch, ja, nächste Woche quasi in Abu Dhabi. Und ich glaube, da wird man bei McLaren auch wieder richtig geil sein. Also ich glaube, Fernando Alonso wird nochmal alles raushauen, der wird in die Punkte fahren. Natürlich nicht, weil Fernando Alonso hat absolut keinen Bock mehr. Der fliegt ja auch nächsten Tag nach dem Abu Dhabi-Rennen gleich nach Bahrain. Also schön mal anderthalb Stunden rübergejettet, um dann mit Jimmy Johnson das Auto mal zu tauschen. Ja, er fährt dann NASCAR und Jimmy Johnson fährt dann sein Auto. Und ich glaube, bei Fernando Alonso, das hat man ja auch nach dem Rennen dann wieder schön bei Twitter gesehen. Das sind die Gedanken woanders, denn ich glaube, 5 Minuten nach dem Rennen hat sein Twitter-Account getwittert, ich glaube, das war er selbst im Auto noch, dass er sich jetzt sehr auf das China-Rennen der WEC freut. Und damit ist, glaube ich, auch alles gesagt. Home is where the heart is, sagt man ja in England. Aber große News natürlich bei Fernando Alonso, denn er wird nächstes Jahr natürlich wieder, was allen seit Monaten klar war, beim Indy 500 antreten, ja. Das wird groß. Diesmal aber wohl, da hat er sich so ein kleines bisschen verplappert bei Will Buxton mit Chevrolet. Ja? Da hat er so kurz gezögert, als er danach gefragt wurde, wie denn Chevrolet so ist, ja. Also so als Motor, weil die haben ja dieses Jahr gewonnen. Und da sagte er, ja, also die sind ganz gut, aber Honda ist natürlich auch super. Er wird natürlich mit Chevrolet antreten, weil Toyota und Honda, das wird schwierig. Aber da bin ich gespannt drauf. Das werde ich auf jeden Fall gucken, wie er dann gegen Marcus Ericsson antritt. Ich glaube, das wird fantastisch. Und sonst ist Fernando Alonso, glaube ich, auch mit den Gedanken wieder schon während des Formel-1-Wochenendes im Toyota und im Kart und sonst wo. Nur halt nicht jeder Formel 1, das merkt man auch so in den Interviews. Der hat komplett abgeschlossen. Und ich glaube, für Fernando Alonso ist das Richtige, weil diesen McLaren, diese komplette Gurke, die muss er sich nur wirklich nicht mehr antun.
Lando Norris kann übrigens zurzeit noch gar nicht fahren, er ist Praktikant.
Er macht Praktikum, ja, genau.
Er macht das Praktikum im Team, er lernt es von der Pike auf. Finde ich sympathisch, Christian, ne? Also so ein junger Fahrer, der sich da dann ins Praktikum schmeißt, ist aber auch so ein bisschen, glaube ich, Teil dieser McLaren-Philosophie, ne? Da auch, ja, alle mit ins Boot zu holen und wer weiß, vielleicht kann so einer wie Lando Norris zusammen mit Carlos Sainz, der ja auch, glaube ich, erleichtert ist, wenn die Saison vorbei ist bei Renault und er das neue Kapitel McLaren starten kann, doch vielleicht für einen kleinen Aufschwung sorgen.
Nein.
Gut.
Das glaube ich nicht.
Sehr gut.
Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, dass man kann über Fernando Alonso sagen, was man will, aber er ist immer noch ein Top-Rennfahrer. Und Carlos Sainz, von dem er ja sehr viel gehalten hat, oder Martin Brundle erinnere ich mich, hat immer gesagt, er würde dem mal gerne ein Top-Auto sehen, wurde eigentlich von Nico Hülkenberg so ein bisschen entzaubert dieses Jahr, finde ich. Lando Norris kommt da als Rookie, von dem kann man jetzt nicht die Welt erwarten, der ist mit Sicherheit ganz gut. Ich glaube nicht, dass das zu den 3, 4 besseren Fahrerpaarungen gehört, ganz ehrlich. Und in der Situation, in der McLaren ist, mit einem Team, das von der Pike auf neu aufgebaut und nach vorne gebracht gehört, bin ich der Meinung, dass ein bisschen Routine ganz gut getan hätte. Also ich glaube nicht, dass McLaren einen Goldgriff gemacht hat. Nee, sehe ich nicht. Ich sehe die nicht nach vorne kommen nächstes Jahr. Oder nicht groß zumindest.
Na gut. Ich wollte Optimismus verbreiten. Ja, und wie wird's mir vergolten? Mit Lachern. Mit Lachern. So ist das hier bei Starting mit dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Wir haben immer was zu lachen. Ja, und für euch was zu hören, nämlich nach einer kurzen Pause. Greifen wir in den Kessel bunt. Das haben so ein paar Themen, die ihr uns auch noch mit an die Hand gegeben habt. Machen das Ganze dann rund hier. Diese Nachberichterstattung auf den großen Preis von Brasilien. Bleibt dran.
Interception.
Touchdown!
Der Football-Talk mit Sebastian Mühlenhof.
Höre die aktuellsten News aus den NFL-Divisions. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
99 Sekunden Sportbusiness kompakt. Mit Professor Dr. Gerhard Nowak.
Sehr wertvoll.
Jeden Mittwoch neu im Sportplatz. Auf meinsportpodcast.de.
Ein letztes Mal melden wir uns kurz zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau, Christian Immervoll von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com haben, glaube ich, bis zum jetzigen Zeitpunkt alles an Emotionen analysiert und Themen euch ja in die Ohren geschmissen, die ihr dann wieder herausposaunen könnt, uns empfehlen könnt bei iTunes mit Rezensionen, am liebsten mit 5 Sternen, in unserer Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe, bei Telegram @StartingGrid. Erzählt es den Leuten, dass es diesen Podcast gibt, geht auf die Portale, die dieses Format präsentieren, informiert euch über die Formel 1 und dann sprechen wir hier in dieser Sendung drüber. Und es gibt noch so 2, 3 Themen, die vielleicht ganz interessant werden könnten für das Jahr 2019, nämlich F1TV. Hashtag Großsucher vor F1TV, unsere Kampagne dafür, dass Marc Sucher und Sascha Roos den deutschen Kommentar abbilden bei F1TV und Manuel Nofollow, der sich nach langer Zeit mal wieder auch in der Starting Grid F1 Fans Gruppe aktiv gemeldet hat, hat eine These zu F1TV, die möchte ich ganz gerne hier mal in den Raum schmeißen. Ab nächster Saison gibt es F1TV ja auch in den Vereinigten Staaten, möchte ich sagen, im Vereinigten Königreich. Nun ist es im Fernsehen in Großbritannien ja so, dass bis dieses Jahr Channel 4 einige Rennen im Free-TV übertragen hat. Ab nächstem Jahr darf Channel 4 kein Rennen oder vielleicht eins mehr live zeigen, dafür aber eine ausführliche Zusammenfassung nach dem Rennen. Das Channel 4-Team ist also bei allen Rennen vor Ort mit eigenen Kameras, Regie, Kommentar etc. Die Channel 4-Berichterstattung in UK ist durchaus sehr beliebt gewesen. Vielleicht übernehmen die in der nächsten Saison dann die Live-Berichterstattung sowie die Vor- und Nachberichte für F1-TV. Was dagegen sprechen könnte, ist die Tatsache, dass die Freigabe von F1-TV in UK schon ein Entgegenkommen von Sky and Liberty war. Zumindest hört sich das für mich so an. Christian, F1TV hat doch an diesem Wochenende wieder ja bei vielen für ein bisschen Wut gesorgt, weil es nicht immer so reibungslos funktioniert hat. Aber dieses Thema der Exklusivkommentare, der Vor- und Nachberichterstattung und wir wollen das hier im deutschen Raum natürlich mit Roos und Sucher haben, aber auch im englischen Raum. Ich finde, es kann ja nicht der Weg sein, das hat Mark Gallagher ja auch schon angesprochen hier im Interview bei uns in der Sendung, dass man den Kommentar von Sky einfach übernimmt, sondern dass man auch im englischen Kommentar vielleicht was Exklusives macht und auch dafür sorgt, dass es vielleicht eine Vor- und Nachberichterstattung gibt, Interviews gibt. also gerade im englischsprachigen Raum könnte ich mir das mit Channel 4 doch durchaus gut vorstellen, oder?
Ja, also zumindest irgendwas müssen sie tun, weil im Moment, wenn man ganz ehrlich ist, bezahlt man für ein Produkt, das schlechter ist als das Free-to-Air-TV. Der einzige Unterschied ist, du bist werbefrei. Das ist natürlich tierisch ätzend bei RTL. Aber ansonsten, du hast einen Vorspann, das sind, glaube ich, 5 Minuten und 5 Minuten Nachspann. Und bei jedem illegalen Stream, den du irgendwo im Internet abgrasen kannst, hast du das volle Programm von Sky Sports F1 in England, das im Übrigen wirklich sehr, sehr empfehlenswert ist. Also ich glaube, da muss man sich was einfallen lassen und irgendwas tun. Mir fehlt da auch teilweise, aber vielleicht bin ich dafür technisch zu naiv, warum man das nicht tun kann. Da gibt es wahrscheinlich Gründe, weil die Menschen da wesentlich schlauer sind und ja auch nicht doof. Das heißt, es gibt immer gute Argumente für was von außen vielleicht einfach aussieht. Aber ich frage mich zum Beispiel, warum macht man nicht diese Twitter-Live-Show zum Beispiel zumindest direkt im Anschluss an die F1-TV-Übertragung, die dann ja gleich rausgeht. Also irgendwas muss man bieten, weil ansonsten sehe ich für den Kunden halt nicht das große Argument dafür zu zahlen, aber Clays Carey hat ja auch schon angekündigt, dass dieses Jahr so ein bisschen das Lernjahr war sozusagen und dass man nächstes Jahr dann mit diesem Service wirklich durchstarten möchte. Wie das dann konkret ausgestaltet wird, bin ich gespannt. Aber ich glaube, wenn man das wirklich zum Erfolg führen möchte, muss man dem User, der dafür Geld ausgibt, halt irgendwie mehr bieten als dem, der kein Geld ausgibt. Ansonsten sehe ich echt nur sehr beschränkt Gründe, warum man momentan dafür zahlen sollte.
Jan Stilz, F1TV, hat jetzt bei den Onboards den FX und Team Radio Sound zusammengelegt. Endlich. Allerdings habe ich dort jetzt Tonprobleme, die echt nerven. Ich denke, zur Saison 2019 wird F1TV alle Kinderkrankheiten los sein und noch mehr Funktionen bieten. Ja, hoffen wir alle, dass man da noch ein bisschen aufstockt. Aber es werden viele Umfragen gestellt in F1 Fanvoice. Und ich glaube, dass sie da durchaus was machen wollen, dass man F1TV noch schöner gestaltet und auch für die bezahlen, ein bisschen, sagen wir mal so, mehr Anreize gibt, das auch so zu behalten. Also da unterstützt Christians Punkte auf jeden Fall. Wir werfen mal einen ganz kurzen Blick auf einen Freund der Sendung, auf Maxi Günther Christian. Der hat nämlich einen neuen Job, er darf Formel E fahren nächstes Jahr. Und da ist ja immer so die Frage, kann die Formel E noch ein Sprungbrett in die Formel 1 sein? Und das betrifft ja nicht nur ihn, sondern auch zum Beispiel Pascal Wehrlein, der ja auch Formel E fahren wird.
Ja.
Pascal Wehrlein, guter Mann.
Ach, Wehrlein, ach so.
Ja, genau. Wehrlein. Pascal Wehrlein. Übrigens immer eingeladen hier in die Sendung, ne? Also Pascal, wenn du das hörst, ne, dann bist du herzlich eingeladen, hier mal reinzukommen und mit uns zu sprechen. Würden wir uns sehr darüber freuen. Christian, was glaubst du denn? Maxi Günther, ist das jetzt auch so ein Fall, er wechselt aus der Formel 2 in die Formel E, dass das mit der Formel 1-Karriere so nichts mehr wird für ihn? Ist die Formel E doch mehr Sackgasse als, sagen wir mal, Haltepunkt für ehemalige Formel-1-Fahrer, für Formel-1-Fahrer oder für Formel-2-Fahrer, die in die Formel 1 wollen?
Ich verstehe deine Frage, aber es gibt, glaube ich, einen Unterschied, ob es jetzt ein Jean-Éric Vergne ist, der schon mal in der Formel 1 war, seine Chance hatte und da rausgegangen ist, oder ein Maxi Günther, der noch nicht in der Formel 1 war und versucht, die Leiter hochzuklettern. Weil für Maxi Günther ist im Endeffekt die Formel E so ein bisschen was, wie die Formel 2 oder GP2 früher war. Was natürlich dagegen spricht, dass Maxi Günther den letzten Sprung in die Formel 1 auch schaffen wird, das muss man ganz ehrlich sagen, ist das Geld. Weil momentan brauchst du halt, entweder du hast irgendwo eine Werksunterstützung oder du bringst ein bisschen Sponsorengeld mit. Ole hat es ja vorhin angesprochen, Robert Kubica ist gerade bei Williams drauf und dran zu unterschreiben. Das berichtet ja heute auch Automotor und Sport. Wir haben es am Wochenende schon so ein bisschen angedeutet. Selbst ein Robert Kubica, der mit Sicherheit Autorennen fahren kann, der auch die Credentials mitbringt, der den großen Namen hat, auch für Sponsoren interessant ist, selbst der muss bei Williams 10 Millionen auf den Tisch legen, um überhaupt ein Renncockpit zu bekommen. Und 10 Millionen zu finden für einen Maxi Günther und sein Umfeld oder auch für andere junge Rennfahrer, das ist kein Selbstläufer. Das heißt, Talent, ja, ist das eine. Und wenn jemand wirklich ganz herausragend ist, dann schafft er es wahrscheinlich auch mit ein bisschen weniger Geld als die anderen. Aber es ist letztendlich Geld immer noch ein entscheidender Faktor. Und für Maxi Günther und auch Pascal Wehrlein im Übrigen, den du ja auch angesprochen hast, der Formel E fährt dieses Jahr, wird es halt darum gehen, möglichst um die Meisterschaft mitzufahren, Rennen zu gewinnen, wirklich da aufzuzeigen. Dann kann es für Pascal nochmal einen Weg zurückgeben, vielleicht in die Formel 1, für Maxi Günther die Chance geben, irgendwo mal ein Testprogramm in der Formel 1 vielleicht abzustauben, als Simulatorfahrer mit ein paar Freitagseinsätzen. Aber so realistisch müssen wir sein, momentan ist das noch sehr weit weg. Aber ich würde nicht sagen, dass die Formel E grundsätzlich ein Abstellgleis ist für ausrangierte Formel 1-Piloten.
Okay, werden wir natürlich auch hier in den Sendungen beobachten, mit denen, die ja auch vielleicht noch die Ambition haben, weiter Formel 1 zu fahren. Stoffel van Dorn natürlich auch, Pascal Wehrlein angesprochen, Felipe Massa ja
vielleicht auch noch. Vielleicht, Kevin, wenn du mir noch eine Anmerkung erlaubst zu dem Thema, was natürlich an der Formel E besonders attraktiv ist und noch attraktiver als jetzt zum Beispiel bei der Formel 2, ist, dass wenn du dich da etablierst gegen Leute wie Van Dorn, Wehrlein, Wern, Buemi, wie sie alle heißen, man weiß ungefähr, wie gut die waren in der Formel 1. Zumindest die Teamchefs, wo sie gefahren sind, die wissen das einzuschätzen. Das heißt, wenn jemand die da schlagen kann, dann ist das ein Brett, weil es heißt mehr, wenn du Van Dorn und Wehrlein und Wern schlägst, als wenn du in der Formel 2 gegen Alex Albon und George Russell gewinnst. Bei allem Respekt vor diesen Fahrern, die können auch richtig gut sein, aber man weiß es halt noch nicht so genau. Von daher glaube ich, dass die Formel E als Sprungbrett zu einer größeren Karriere nicht das Falscheste ist. Aber letztendlich ist es wie immer, du musst halt erstmal liefern.
Tja, du musst erstmal liefern. Und das werden sie auch tun. Ende des Jahres geht die Formel E-Saison los. In ein paar Wochen schon, Ole, ne?
Ja, ich glaube am 15. Dezember.
Ja. Ja.
In Riad, im bescheidenen Saudi-Arabien.
Schön. Da, ja. Wo man ist sozusagen das Kronjuwel des Motorsports dann.
So ist es. Da wird richtig zersägt. Da geht's richtig ab. Formel E in Riad. Was gibt es Besseres als diese Werbeveranstaltung mit namhaften, gescheiterten Ex-Fahrern, Formel 1-Fahrern, großen Marken, und den gleichen Autos, damit man sich natürlich besser vergleichen kann. Und natürlich tollen Sponsoren. Sie sind alle dabei. Und natürlich einem tollen neuen YouTube-Social-Media-Angebot. Super. Wo Influencer die Rennen kommentieren. Da freue ich mich schon auf Nico Rosberg. Der wird da sicherlich auch mal einen Abstecher machen. So wie Jack the Ripper. Und das wird toll. Also ich liebe die Formel E. Es gibt keine bessere Rennserie. Außer natürlich die Moto E. Auf die habe ich schon richtig Bock.
Oh ja.
Da wird übrigens auch Sette Gibernau dran teilnehmen. Like, wenn du ihn noch kennst. Das wird toll. Wird riesig.
Ich frage mich gerade random Frage, ob es in Riad Frauenparkplätze gibt.
Oh.
Die dürfen ja jetzt Auto fahren. Also.
Stimmt.
Wo ich auch gespannt bin, ob die irgendwie schaffen, dass das Rennwochenende nicht mit Hängungen kollidiert. Das wäre natürlich auch blöd.
Ja, das wäre doof. Da hast du natürlich komplett recht. Oder mit Steinigungen oder sowas.
Ja, ja.
Ja, es ist, muss man stark aufpassen. Ne? Also. Ja.
Jetzt stelle man sich mal vor, Tatjana Calderon würde Formel E fahren. Die dürfte einfach nicht mitfahren.
Ob die dann so ein Helm im Kopftuch-Design hat?
Mei. Jetzt wird's aber wild. Also jetzt wird's wild. So.
Ja, und Katja Burka moderiert.
So, Kevin, zudrehen, sonst sagt noch irgendjemand was er bereut.
Ich glaube auch. Wir blicken noch ganz kurz auf unser Tippspiel. Da haben wir an diesem Wochenende 4 Tagessieger. Und zwar sind das Marco 94, F1-Tipper, Bunkai 53, 30 und Marvelinho mit jeweils 120 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Auf Platz 1 aktuell immer noch Pupert mit 2131 Punkten, Yves 2000 mit 2120 Punkten und Gag mit 2112 Punkten. Also auch da das Saisonfinale in Abu Dhabi wird brutal spannend. Ich habe es gesagt, ihr könnt uns Feedback schicken und zwar gerne in unserer Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe bei Telegram @startinggrid per Mail an kevin.choren@meinsportpodcast.de. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Christian Nimmervoll fürs Mitmachen. Danke, Christian.
Bitte gern. Hat Spaß gemacht, finde ich heute.
Finde ich auch. Also es war mal eine etwas andere Ausgabe.
Sonst nicht, wollte er damit sagen.
Nein.
Ja, dafür, dass ich zwischendurch mir nicht mal eine einzige anzünden konnte, war die Stimmung erstaunlich gut.
Ich fand auch. Ne? Und wir haben so gut diskutiert, dass du auch gar kein Verlangen danach hattest.
Richtig, stimmt.
Rauszugehen. Also der Abu Dhabi Grand Prix, er kommt in ungefähr 12 Tagen. ab dieser Aufnahme. Wir werden natürlich eine Vorschau auf dieses Rennen machen. Nächste Woche wird das der Fall sein. Ich hoffe, dass ich dann schon wieder mitmachen kann. Ich bekomme die Weisheitszähne raus. Also wenn ihr Genesungswünsche habt, wenn ihr mir Mut zusprechen wollt, dass das alles schon gut wird, dann macht das gerne. Freue ich mich sehr drüber. Vielen Dank auch für die unzähligen Geburtstagsglückwünsche, die ich letzte Woche erhalten habe von euch. Egal ob bei Telegram, bei Facebook und wo auch immer. Hat mich sehr gefreut. Ja, mein Name ist Kevin Schaure und ich bedanke mich fürs Zuhören. Und das letzte Wort hat wie immer Ole Waschka.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben, glaube ich, auch für euch genug über Max Verstappen gesprochen. Hoffe ich. Ja. Wenn ihr natürlich nicht genug davon bekommen könnt, dann könnt ihr in unsere Starting with F1 Facebook-Gruppe kommen. Einfach Anfrage stellen, wir die dann reingelassen. Oder in unsere Telegram-Gruppe, die einfach nur Starting with heißt. Ja, also da könnt ihr natürlich noch munter weiter diskutieren. Ich bin schon richtig heiß auf den Abu Dhabi Grand Prix und natürlich dann das Formel-E-Rennen in Riyadh. Also das kann ich schon gar nicht erwarten. Und ich glaube, Abu Dhabi wird auch wieder richtig geil. Da geht's richtig um was. Ich bin gespannt, ob Sauber Force India noch einholen kann. Wir sind alle heiß und deswegen gibt es natürlich auch nächste Woche hier eine Ausgabe und auch danach, ja, denn wir werden noch Awards verlosen. Das wird, glaube ich, auch sehr interessant werden. Ich glaube, ein Award kriegt Max Verstappen für diese Aktion am Wochenende, könnte ich mir vorstellen, aber das werden wir alles sehen. Und ja, dann hoffe ich, hören wir uns dann nächste Woche wieder, hoffentlich mit Kevin, ja, wir beten alle drum, dass er einen guten Kieferchirurgen oder Zahnarzt, wie auch immer das macht, erwischt. Und bis dahin gilt natürlich immer nur eins, keep racing.
Starting Grid, der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the world champion.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari, klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.